Julius, haben wir einen Jingle?
Ja. Wir haben doch letzte Woche gesagt, das klingt ein bisschen wie Rap. Hab ich mir gedacht. Yeah. Oh. Leipzig Stories. TDZ. Oh. Oder?
Herzlich willkommen zu Folge 91 von Team Totale Zerredung. Das ist jetzt so ein, das ist quasi, wenn man einmal den Hit hatte, macht man danach den deepen Track über die schwere Kindheit.
Genau.
Das war der Beat
exakt,
dazu.
Exakt, exakt. Das war mein Stan.
So cleaning out my closet, ja genau, oder the way I am. Ich habe gestern sehr viel Eminem gehört und hab gemerkt, dass ich auch sehr viel von dem Alten mag.
Ja. Nur, dass mein Stan wäre wahrscheinlich Stanley. Stanley. Der Stanley.
Na, oder Chris.
Ja, hatte einen Stan in der Klasse. Oder einen Stanley.
Den Namen gab es bei mir nicht.
Wirklich nicht? Ist das ein sächsischer Name?
Nee, ich glaube, das ist, glaube ich, sächsischer Name. Es ist, genau, den ist typisch sächsischer Name, kennt man.
Doch, Rico und der Stanley. Ja. Yeah. Und der Stanley hatte rote Haare, eine Zündschnur und eine Brille mit Pflaster drauf. Stanley war einfach das wandelnde Klischee. Weiß gar nicht, was der jetzt macht.
Stanley. Naja, um das noch kurz abzuschließen, der Mann hinter dem Beat, Julius Fischer.
Ja, und der Mann, der eher die Oldschool-Eminem-Sachen mag, André Hermann.
Also ich mag auch das Neue, aber ich bin da nicht mehr so drin. Also weißt du, die Zeiten sind halt vorbei, wo ich noch morgens vom Fernseher saß und gemerkt habe, wow, Eminem hat einen neuen Track raus, sein neues Album ist auch der Burner. Das höre ich jetzt erstmal den ganzen Tag lang. Das kriege ich jetzt immer eher so später erst.
Ja, vor allem, weil du jetzt halt, du sitzt halt auch nicht
weil
mehr.
Weil ich nicht mehr so im Hip-Hop-Game bin.
Du guckst halt auch nicht mehr so viel Morgenmagazin, wo der ja sonst immer früher aufgetreten ist mit seinen Nummern.
Ich war heute auch schon beim Sport und da läuft ja sowas immer die ganze Zeit.
War Eminem damals eigentlich auch als Promo bei Volle Kanne?
Nee, bei TV Total war er auf jeden Fall.
Und warum guckst du denn?
Da hat er immer dieses Wort gesagt, Freifick Muschi.
Ach so, und du guckst, du hast damals immer TV Total heimlich aufgenommen und dann erst am Morgen geguckt, weil du es nachts nicht gucken durftest.
Ja, klar. Nee, doch, ich durfte es gucken.
Ich verstehe immer noch nicht, warum du am Morgen vorm Fernseher gesessen hast und.
Ja, weil der nur da aufgetreten ist, der war nicht im Morgenmagazin. Weiß ich nicht, war er immer in einem Morgenmagazin? Ich habe nie Morgenmagazin geguckt. Ich habe einfach früh MTV und Viva geguckt, um so ein bisschen reinzukommen in meinen harten Schulalltag.
Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Und Wunderbare Jahre, das kam auch
natürlich
oft.
Natürlich.
Das habe ich natürlich auch sehr, sehr gern geguckt. Und manchmal bin ich dann extra spät zur Schule gegangen, also so knapp wie möglich, weil ich dann noch die Folge zu Ende gucken musste.
Ja, hat das.
Ein Glück habe ich damals noch ganz nah an der Schule
anders
gewohnt.
Als jetzt. Hä?
Nee, ich habe ja auch mal die Schule gewechselt. Quasi von der Grundschule, die direkt bei mir um die Ecke war.
Du hast während deiner Grundschulzeit.
Und das Gymnasium, das war nicht mehr ganz so um die Ecke, aber hat da einfach nur, auch nur 5 Minuten
gedauert. Während deiner Grundschulzeit hast du ganz viel MTV und Viva geguckt und
logisch.
Okay. André, ich bin als Kind quasi, das habe ich doch schon mal erzählt, ohne die relevanten Sender aufgewachsen. Ich habe auch
dann so oft mal früh noch eine Maxi-CD eingeworfen in unsere Stereoanlage. Und dann habe ich immer noch ein bisschen, nicht gejammt, sondern wenn man Musik konsumiert, aber sich darauf konzentriert, ein bisschen Listening-Session gemacht.
Einfach Hardcore-Listening gemacht. Ein bisschen.
Ja, ich weiß auch noch, dass ich hatte auch zum Beispiel die Maxi-CD von Stefan Raab, Hier kommt die Maus. Das hatte ich.
Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Ja, siehst du, das hatte ich auch, aber halt auf so einer Anthologie, Compilation.
Auf so einer Anthologie, ja, deine Mutter-Anthologie, ey. Hattet ihr einen CD-Wechsler?
Nee, hatten wir nicht. Mein Nachbar hatte dann einen Dreifach-CD-Wechsler. Das war der Oberknaller, als der einen hatte. Da habe ich dann nämlich immer wenn ich bei dem war, habe ich meine drei Lieblingslieder da reingepackt. Run DMC, It's Like That, dann hier, Wham-Doo Project, King of My Castle. Und was war das dritte? Noch irgendwas. Und dann habe ich die halt immer immer einfach schnell hintereinander weggehört, weil ich die einfach schnell umgedreht habe. Der Hammer. Mein Trainer hatte,
So ein Pioneer. Wie umgedreht? Du musstest...
Kurz rübergedreht, die CD.
Also du willst damit sagen, in Sachsen-Anhalt
war so ein Teller.
Ihr hattet keinen CD-Wechsler, ihr hattet Plattenspielerwechsler. Dein Nachbar hatte einfach drei Plattenspieler nebeneinander und...
Es war so ein Teller, der hat sich den ja gedreht.
Ja.
Und mein Trainer, der hatte sich damals in seinen Ford Escort, hat er sich so ein Pioneer, ich weiß nicht wie viel, 100 CD-Wechsler, das war so ein Rohr, und da hat man die CDs hintereinander so reingesteckt. Und dann hat er die immer so rausgegriffen und abgespielt. Das hatte der hinten im Auto drin. Das war der Oberknaller. Da sind wir dann nämlich mal immer zum Training, wenn wir irgendwie im Lehrgang fahren mussten. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, wollen wir mal das Lied hören? Und dann hat er das angemacht und dann hat er gesagt, und jetzt müssen wir aber auf die Autobahn. Und dann haben wir immer das Tough-Lied gehört. Das war der Oberhammer. Ich habe mich so cool gefühlt, im Auto zu fahren und dazu das Tough-Lied zu hören.
Stark.
Das war geil. Ja. Hab ich immer auch Fenster runter gemacht, meinen Arm rausgelegt. So mit 9. Hammer.
Das ist niedlich, André.
Das war cool. Richtig Spaß gemacht. Der hatte auch hinten auf seinem Auto, hatte der so Aufkleber drauf. Mein Trainer. Sumsen ist Buper, Schicken ist Föhn.
Wow.
Und noch irgendwas. Wow. Ja, ich habe auch erst später bemerkt, dass das ziemlich uncool, also oder ziemlich... ziemlich prollo ist solche Aufkleber. Vorher habe ich so gedacht, von wegen, ja, übelst edgy. Also,
Sumsen, richtig lustig.
Ja, genau, ich fand es auch lustig. Es war auch mein Humor.
Natürlich.
In der sechsten Klasse oder so.
Da hat sich jetzt nicht so viel geändert bei dir, sag ich mal, humor-wise.
Naja, ich würde es mir nicht mehr aufs Auto machen, aber damals hätte ich da mit 11 ein Auto gehabt, hätte ich es auf jeden Fall auch drauf gemacht.
Was würdest du dir denn aufs Auto machen?
So ein Sylt-Aufkleber vielleicht. Mhm.
Gut.
Und so ein Fisch, diesen Christenfisch, wo ich nicht verstehe, was es soll.
Warum nicht Korsika-Ferries? Damit man weiß, du bist ein Mann von Welt. Du kommst rum.
Na, oder rund ums Auto drum rumgeklebt.
Autotattoo?
Ja.
Ich glaube, ich...
Nee, ich würde das Auto, also folieren. Das Auto folieren wäre eigentlich
genau,
richtig geil.
Genau.
So richtig schön in Gold oder so matt. Chrom. Also.
Na, ich würde mir vorne an Kotflügel auf jeden Fall so eine Blutspur und Your Next dran machen. Das finde ich gut.
Ich habe heute habe ich gesehen, als ich zum Sport gegangen bin, hat jemand so auf sein Auto, du kennst doch diese, wenn die Flugzeugjäger immer so einen lachenden Mund drauf hatten mit so Zackenzähnen und dann so grimmige Augen, so vorne direkt am Propeller an den Seiten dran, so da, wo der Motor war. Und das hatte der am Auto.
Aber hinten?
Nee, vorne direkt, so vorne vor den, also vorne am Kotflügel und dann so über die Tür.
Und sah das einfach aus wie ein sehr, sehr, sehr plattgedrückter weißer Hai, oder?
Es sah einfach übelst Panne aus.
Funny. Oder soll ich sagen Panny?
Ja,
Panny. Ich kann tatsächlich sagen, ich würde mir hinten ans Auto so ein Babypferd mit Aufkleber dran machen, damit die ganzen Wichser auf der Autobahn nicht immer so krass auffahren. Weil ich muss die ja dann immer ausbremsen.
Baby sitzt hinten.
Ja, Baby sitzt hinten und du Mörder einfach. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit den Leuten schon wieder los?
Wenn du das lesen kannst, bist du zu nah. Du Opfer. Ja.
Immer so kleiner werden, wie beim Sehtest.
Weißt du, was ich früher wollte ich immer so eine Tafel haben, und das ist ja auch jetzt durch die Technik eigentlich möglich geworden. Ich wollte immer so eine Tafel hinten im Auto haben, wo man Botschaften
schicken kann.
Genau, lustige Sprüche einblenden kann, um so ein bisschen die Leute zu unterhalten, oder halt so Beleidigungen einblenden kann. Das könnte man jetzt eigentlich machen, wenn man sich einfach so ein riesen iPad hinten reinhängt. Und dann irgendwie mit Sprachsteuerung geht das bestimmt. Aber dann sag ich irgendwie, ah, du Opfer, und dann steht hier so, ah, du Opa. Weil die Sprachsteuerung nicht so gut funktioniert.
Suche Opfer.
Oder, ich meine, das ist so, wie wenn Christian Meyer immer per Sprachnachricht, oder nicht per Diktation versucht, SMS zu schicken oder WhatsApp-Nachrichten zu schicken, damit man versteht überhaupt
das
nichts.
Das ist super bustig.
Entweder, weil er nicht reden kann, ja, genau. Das ist wirklich super bustig.
Ja.
Und man versteht immer nichts.
André,
aber es geht ja. Ich habe das auch mal ausprobiert. Es klappt eigentlich. Man muss halt bei Kommas und so und bei komplexeren Sätzen ein bisschen aufpassen.
Ja. Aber komplexere
Sätze und
Tante Christian?
Rede, nicht so.
Ja. Ach, immer.
Aber da komme ich echt vor, als ob ich mit meiner schwerhörigen Tante rede. So. Man muss alles kurz und bündig und deutlich sagen.
Ist sie zur Schwerhörigkeit auch noch, also ist da auch noch einfach...
auch noch saubdumm, ja. Oh Mann, nein.
Ist sie hört, nicht. Sie, hört sie zu? Kennt sie Christian?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Dann der Heidi, wenn du das hörst, es war Fun.
Eher Pan, mein Freund. Eher Pan.
Oh Mann.
Aber ich glaube tatsächlich, dass es über iPad gar nicht so richtig zu realisieren ist, weil das doch bestimmt spiegelt. Ich glaube, man muss das wirklich mit einem guten alten roten LED, mit der roten LED-Leiste machen.
Auch geil.
Und dann fährt er immer so wie
ja, wie die Polizei, die kann das, die macht das doch genau. Immer so. Bitte folgen.
Genau.
Und dann schreibe ich auch, bitte folgen @andrehermann.de. Ja, das mache ich.
Ja, ist das wirklich der Gag? Ist das der Gag?
Für Polizisten? Wenn du dann, die Polizei fährt vor dir und steht, bitte folgen, und dann fährst du vor sie wieder und schreibst, bitte auch folgen. Ja. @andrehermann.de.
Und damit hast du deine Identität verraten. Das ist natürlich auch richtig dumm. Weil du würdest natürlich.
Ja, wieso? Nee, dann würde ich jetzt sagen: Ach so, sie meinen gar nicht, dass ich ihrem Account folgen soll. Sie wollten, dass ich ihnen hinterherfahre. Ach so.
Ach so, das habe ich ja total falsch verstanden. Weil ich noch nie in irgendeinem Kontext so etwas in Funk und Fernsehen mitbekommen habe, wie die Polizei
arbeitet. Als ich meinen Führerschein gemacht habe und eine Woche später rausgezogen wurde zur allgemeinen Verkehrskontrolle, seitdem übrigens nie wieder, haben die mich auch gehen lassen, weil ich gesagt habe, boah, Leute, ich habe das ist hier das Auto von meinem Vater, weiß ich, wo der Verbandskasten ist. War natürlich alles da. Ich habe dann gesagt, ja, dann haben sie gesagt, dann suchen Sie mal. Und dann habe ich ihn gefunden und dann war alles okay. Aber das haben die auch gelten lassen.
Das ist auch so ein bisschen albern, ne? Also ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nie in der Situation war. Aber ich habe das Gefühl, diese routinemäßige Kontrolle, ich meine, klar, da geht es denen natürlich nicht um den Verbandskasten, sondern eher darum, ob du dich dabei verdächtig verhältst oder sowas. Aber das ist so ein bisschen wie die Sicherheitsansagen im Flugzeug, finde ich. Es ist so.
Naja, ich find's ja schon okay zu wissen, wo der ist.
Hast du den jemals gebraucht?
Ja, wir haben es mit meinem Vater mal gebraucht.
Weil der sich geschnitten hat beim Fahren.
Nee, das war tatsächlich nicht, es war nur so am Auto und es war halt nichts anderes dabei.
Ah, der hat sich,
und dann haben wir den,
der hat sich einen schönen Spruch,
ja, wir waren,
der hat sich einen schönen Spruch mehr, reingefräst war, hinten ins Auto.
Ich weiß nicht mehr, wie das war, wir waren irgendwo weggefahren und dann ist da irgendwie was passiert und dann haben wir den Verbandskasten genommen und dann weiß ich nämlich noch, dass mein Vater Lifehack jetzt für alle gesagt hat, ja, den aufzufüllen ist eigentlich sinnlos, weil es ändert sich sowieso jedes halbe Jahr die Bestimmung, was man da alles drin haben soll. Außerdem nützt es jetzt ohne da zwei Pflaster wieder reinzupacken. Man geht einfach dann irgendwo hin ins Autohaus oder irgend so Autoteilehändler und kauft sich einfach direkt einen neuen und packt den direkt da wieder rein. Dann ist der aktuell und nach den neuesten Bestimmungen und man hat auch immer alles drin.
Liest dein Vater tatsächlich die Verbandskasten-News? So alle halben Jahre?
Mein Vater liest die ADAC-Zeitung.
Ah, okay, verstehe.
Und dann gibt er sie an meinen Opa, weil mein Opa zu geizig ist, in ADAC einzutreten. Und dann gibt er die auch wieder zurück, die Zeitung.
Ich bin ja durch einen Zufall in ADAC gekommen und werde seitdem auch von der ganzen Familie meiner Frau ausgelacht.
Alter.
Auch
Lifehack, darf ich dir den sagen? Ja. Immer ADAC Premium oder wie auch immer der Scheiß heißt. Alles andere ist sinnlos. Hast du ja gemerkt. Man wird bis 5 Kilometer weitergefahren. Ja. Man muss immer den teuren Tarif nehmen. Und das ist jetzt auch, das habe ich mir auch vorgenommen, steht auf meiner Not-So-Important-Bucket-List. Es ist eher so ein To-Do, dass ich mich mal informieren muss, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Ich will ja nur potenziell irgendwo abgeschleppt werden und hierher gefahren werden.
Aber frag doch deinen Vater, weißt du, der liest doch die ADAC-Zeitung.
Ja, aber ADAC ist ja das Übelste, das ist ja schon der Automobilclub. Die werden ja nicht sagen, von wegen, ja, unser Angebot ist übelst scheiße. Gehen Sie mal lieber zum ADUC.
Vielleicht.
Zum allgemeinen deutschen.
Jetzt bin ich gespannt.
Kein Uwe, kein
Unterboden. Unterbodenclub. Das sind die Spoiler-Leute, das sind die ihre Autos gerne tiefer legen. Und die.
Ja,
und
deshalb müssen die auch ständig abgeholt werden.
Weil die sich an so einem kleinen Grashalm, der auf der Autobahn war, schön den kompletten Auspuff aufgerupst haben.
Ja, also wenn ihr das wisst, liebe Zaridis, lasst es mich wissen, lasst mich daran teilhaben, es interessiert mich sehr. Dann, weil die ADAC-Zeitung terrorisiert mich auch. Die schicken mir jeden zweiten Tag gefühlt so eine Zeitung und zwischendurch schicken sie mir Zettel, wo irgendwie drin steht, hier willst du nicht noch dieses Angebot wahrnehmen und wie wär's denn, wenn du noch die Versicherung machst und warum hast du eigentlich noch nicht das abonniert?
Ich kenne das Problem.
Wenn du das...
Oh. Ich ignoriere die jetzt einfach. Also ich habe dieses Jahr beschlossen, weil wir haben ja auch ein neues Auto und so.
Das ist
und
eigentlich
mir ist aufgefallen, ich habe ja über meine Kraftfahrzeugversicherung, habe ich ja alles, was ich brauche.
Siehst du, guter Tipp. Da kann ich nachfragen.
Genau. Warum zahle ich dann noch den ADAC-Beitrag?
Das ist quasi AD Al-Qaida.
Wir machen.
So terrorisieren
auch
die
schön,
mich.
Schön, dass wir schöne Empfehlungen
Al-Qaida
hier machen.
AC.
Ich sag mal so.
Es ist wirklich nicht so geil. Also die vom ADAC haben bei mir, waren die in der Fahrschule und haben sich wie in der Grundschule, als der Vater von einem, den wir nicht mochten, da war und gesagt hat von wegen zu mir und meinen Freunden, ihr seid schlechte Menschen. So war der ADAC-Mann in der Fahrschule und hat zu mir gesagt, wir geben dir ein Jahr kostenlos ADAC, wenn du das nicht machst, tja, dann wird dein Auto wohl explodieren. Und seitdem bin ich in so einer Bückhaltung diesem Verband gegenüber, aber seit ich sie denn wirklich mal brauchte und so liegen gelassen wurde in Potsdam, sehe ich es nicht mehr ein. Ich zahle trotzdem weiter. Aber
ist das dein Ernst? Du bist, seit du in der Fahrschule, mit der Fahrschule fertig bist, bist du im ADAC?
Nee, ich habe das dann irgendwann habe ich es dann mal gelassen. Im Studium habe ich dann gedacht, von wegen, warum bin ich eigentlich im ADAC, wenn ich gar kein Auto habe?
Du fandst es damals scheiße und bist trotzdem wieder zurückgegangen.
Ja, weil ich dann dachte, jetzt habe ich ja ein Auto. Also gibt's. Ich wusste doch auch nicht, in meiner Vorstellung gibt es ja auch nur die. Gibt's, ich weiß doch gar nicht, deswegen bin ich ja auch so verwirrt. Gibt's auch den ADRC, den Auto,
Allgemein Deutschen
Racer Club?
Du bist einfach, weil du Racer bist mit deinem Golf Limetto
oder
was.
Logisch.
Du, André, ich glaube, das ist einfach, der ADAC ist einfach sehr gut in Codependency.
Ja, eben.
Die
eben.
Geben dir
und
das Gefühl.
Das ist jetzt Schluss.
Ja, genau. Schlag da mal auf. Weißt du, wie ich das mache? Ich bin seit unser vorletztes Auto kaputt gegangen ist, ne? Der Lupo ist ja auf der Kreuzung gestorben, am Bayerischen Bahnhof. Hat er plötzlich.
Ja, da ist noch dieses Kreuz.
Genau.
Ja. Da ist kein weißes Fahrrad, sondern so ein weißer Lupo, der da angeschlossen ist an der
das
Laterne.
Das ist schon ein harscher Vergleich, André. Was ist denn mit dir heute los?
Oh ja, Leute, ey, komm.
In meinem Falle ist kein 16-jähriges Mädchen gestorben, André.
Ja, ich weiß, es tut mir doch auch leid, aber das war ja die Dichotomie, die ich aufzumachen suchte. Mhm. Dass es ja ultra krass wäre, wenn Leute jetzt auch noch, weil ein Auto gestorben ist, weil du auch noch den Terminus gestorben sagtest.
Ah, ich bin eigentlich schuld.
Du hast mir den Witz nur ermöglicht. Durchgeführt habe ich ihn schon
okay,
selbst.
Verstehe.
Das gebe ich
okay,
zu.
Okay, verstehe. Aber ist das nicht eigentlich dasselbe, so einen Witz dann zu machen, wie die ganze Zeit Hitler-Sprüche zu machen und dann zu sagen, wer ist ja nur ironisch gemeint, wäre ja blöd, wenn das alle machen würden.
Hä, ich weiß doch selbst, dass es total daneben ist, ein Auto, was gestorben ist, mit einem 16-jährigen Mädchen, was überfahren wurde, zu vergleichen. Das war mir ja mein Ansinnen, diese Diskrepanz offensichtlich zu
Aber wenn ich es nicht kommentiert hätte, wäre es nicht passiert. Dann wäre es einfach ein Witz gewesen. Ein Glück hast du mich.
Hä? So ein Quatsch.
Nee, ist so.
Es wird nicht alles erst ein Witz, wenn jemand sagt, oh,
Witz. Der Witz war schon vorher da, aber der Witz wäre nur ein geschmackloser Witz gewesen. Und durch mich hat er auch eine Diskussionstiefe erreicht. Das ist nämlich das Wort, was man in dem Kontext. Ja, ja, André.
Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Es ist halt, es ist eine auch eine Kunst, mit Geschmacklosigkeit umgehen zu können.
Ja, ich kann's. Du hättest sie totgeschwiegen. Siehst du, schon wieder eine Todmetapher.
Oh Gott.
Ja.
Oh Gott.
Auf jeden Fall ist das Auto stehen geblieben, ja? Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil mein Autohaus hatte keinen Abschleppdienst. Und dann habe ich den ADAC gerufen und mir wurde von der Frau, die damals schon auch teilweise bei mir wohnte, gesagt, sag denen auf jeden Fall, wenn sie dich abgeschleppt haben bis zu deinem Autohaus, dass du doch nicht eintrittst. Weil man das offensichtlich machen kann. Man kann die offensichtlich so ein bisschen veralbern. Habe ich mich aber nicht getraut und deswegen bin ich im ADAC.
Ja, also nee, das sehe ich nicht mehr ein, ist Schluss jetzt.
Was?
Ich mache bei vielen Sachen mit. Corona-App, kein Problem. Aber ADAC, nee.
Hast du schon installiert? Hast du schon durchgespielt, nee. Die Corona-App?
Logisch, ich bin schon bei 24 Stunden. Ich habe niedriges Risiko, Digga.
Oh, das muss ich gucken. Ich glaube, ich bin auch bei 24 Stunden. Warte.
Eben. Hast du grün? Psst. Oder?
Ich bin sehr gespannt. Ich muss die suchen. Scheiße, ich weiß, wie geht das? Was?
Oh. Unbekanntes Risiko, dann bist du noch nicht bei 24 Stunden.
Niedriges Risiko. Bisher keine Risikobegegnung. Mega geil.
Ein von 14 Tagen aktiv, heute aktualisiert, 8.23 Uhr.
10.46 Uhr.
Ja. Ja, siehste.
Cool.
Herzlichen Glückwunsch.
Dir auch.
Ich hab auch gestern ging ja die große Corona-Witzmaschine, Corona-App-Witzmaschine ja. los. Da kam ich dann und ich war dann dankbar für Leute, die irgendwann gesagt haben, ja, ist ja alles ganz witzig hier, haha, ich habe nach rechts geswiped, nach links geswiped, ich habe schon einen Dickpick geschickt bekommen, alles witzig. Aber was ich mir zum Beispiel wirklich gewünscht hätte, und das hat, glaube ich, der Peter Wittkamp geschrieben, wäre so von wegen, wie vielen Leuten mit App bin ich schon begegnet? Und wann war ich mal zu nah dran? Weißt du? Zum Beispiel,
das
eine Feature finde ich
App?
Auch gut. Nee, eben nicht, aber das fände ich ein gutes Feature. Aber ist vielleicht datenschutzmäßig nicht okay. Ja. Oder, und aber ich fände es geil, von wegen, wenn man anderthalb Meter dran ist, unter anderthalb Metern, das Handy anfängt zu piepen. So richtig nervig. So.
Ja.
Das wäre toll.
Ja, oder?
Oder es denkt immer zu nah, zu
genau.
nah.
Und bitte vor.
Oder es hustet so.
Ja, und dann kommt irgendwann die Corona-Polizei und stellt sich vor dich und hat dann hinten auch so einen Schriftzug, bitte folgen.
Ja. Das fände ich geil. Also ansonsten, 6 Millionen Leute haben das installiert, habe ich vorhin gelesen, in 24 Stunden, die Corona-App. Und es ist ja wohl auch ein bisschen problematisch, weil man ja irgendwie erst ab iOS irgendwas sie installieren kann und irgendwie mit iPhone 6 geht's schon nicht mehr oder so.
Und dabei ist das iPhone 6 so gut und so viele haben das, weil das so lange schon hält und nicht die üblichen Apple-Probleme hat, nämlich dass es heiß läuft, einfach wenn ich glaube, das ist ja die, na, wie heißt das? Wie hieß das nochmal? André.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Na, dass Sachen geplant kaputt gehen.
Ach so, geplante Obsoleszenz.
Obsoleszenz, genau, danke. Das ist offensichtlich, offensichtlich beim iPhone 6 mal gelassen.
Ich will da auch gar nicht, ich hatte das noch nie so, ich hatte die Probleme ja noch nie, aber egal. Ich will auch gar nicht diese große Firma mit den Sweatshops in China in Schutz nehmen. Ich finde nur, also mir ist dabei nur aufgefallen, damit will ich wirklich niemanden, das ist völlig zu Recht, dass die Leute sagen, krass, ich kann mit meinem iPhone 6 die scheiß Corona-App nicht benutzen. Aber mir ist dabei nur eine Sache eingefallen. Die Technik entwickelt sich halt weiter. Und wer weiß, ob es diese Technik, dieses nahe Bluetooth-Dingsbums hier, wie auch immer man es nennt, das hat ja so einen bestimmten Namen, ob es das damals überhaupt schon gab. Und deshalb man verlangen kann, dass es in einem alten Handy, was von wann ist das iPhone 6, ob es da überhaupt schon verbaut sein kann.
Ja.
So, von 2014, also schon 6 Jahre alt. Insofern, damit wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Klar, aber wenn die Technik einfach noch nicht so weit war, warum sollte es plötzlich in einer Kaffeemühle oder in einem weißt du, ich sag auch nicht, oh krass, meine Analoguhr, die kann mir ja gar nicht anzeigen, wie viele Schritte ich heute schon gelaufen bin.
Du kannst mit dem Plattenspieler
Schweinerei.
Du kannst mit dem Plattenspieler in der Regel keine Spotify-Playlist
abspielen.
Keine
CDs abspielen. Ja, genau. Also, I see the point, but maybe it's not gerechtfertigt.
Thanks for translating it in English so that our English-speaking audience can also participate.
That's always, was ich mache, wenn es mir ein bisschen unangenehm ist.
Ich know.
Falle ich immer ins Englische.
Ich know.
Außerdem versuche ich so ein bisschen mit der Gen Z zu connecten. Ich habe letztens so ein
Gen Z?
Gen Z ist der, der nach Jay-Z kommt.
Ist das ein und achso, das ist eigentlich Jens. Der Gen Z.
Ja, das wäre geil. Nee, die Gen Z natürlich, das ist die Generation, die nach uns kommt.
Ach, die,
nach der Generation
die Generation Z, sagt das doch.
Ja, genau, genau. Ja, genau, für alle Millennials und wie heißen die noch? Generation Golf und Boomer. Es ist die Generation Z.
Ist es dann,
ich habe letztens so ein
Bild gesehen. Ist es dann auch Gen Gulf und Gen Y? Warum muss man das jetzt abkürzen? Weil es einfacher ist.
Ja, eben. Na, ich habe bei gesehen, dass bei TikTok sich so Gen Z-Leute über Millennials unterhalten haben. Und da ging es immer nur darum, dass die Millennial-Leute, dass denen sehr wichtig ist, in welchem Harry Potter-Haus sie sind. Und dass man darüber sehr doll diskutieren kann. Und dass die aber trotzdem irgendwie alle in einer Zimmerwohnung wohnen. Ich weiß, kriegst du nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall war das ganz schön vernichtend und deshalb versuche ich jetzt so ein bisschen von der Gen Z ernst genommen zu werden. Beziehungsweise freue mich, wenn ich es automatisch werde. Zum Beispiel durch mein Rick and Morty Portemonnaie, wo mir so ein Gen Z Kassierer im Supermarkt mich angehalten hat und gesagt hat, ich wollte nur mal sagen, richtig geiles Portemonnaie. Staffel 4 schon gesehen, hab ich gesagt, Logan, Alter. Und dann hat er gesagt, cringe, niemand sagt Logan. Und dann haben wir uns noch ein bisschen über Staffel 4 unterhalten. Und dann hab ich gesagt, High Five. Und er gemeint, nee, Corona. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mich gut gefühlt.
Mhm. Sind Generation Z-Angehörige alle nach 2000?
Ja, man sagt so nach, also wo man sich immer, wo sich alle definitorisch drauf einigen können, ist nach 9/11.
Ah, okay.
Die bei 9/11 noch nicht da waren.
Ah, ja.
Aber ja, eigentlich so 2000. Beziehungsweise 95 so.
Und warum heißen sie dann nicht die Without Towers?
Ja. Auf jeden Fall sind das die quasi so hoffnungslos wie die Millennials sind, aber deswegen nicht in Depressionen und Alkoholismus verfallen und in sich totarbeiten, sondern in
Hedonismus.
Memes. In, na, nicht Hedonismus, in so Ultra-Ironie. Na,
Ultra-Ironie oder ganz viele von denen sind natürlich auch einfach Umweltaktivistinnen, oder?
Ja, genau. Also das ist die zweite Ding, genau, dass die halt merken, alles ist richtig ruiniert, es wird sowieso nichts und wir müssen jetzt.
Oder
halt.
Ist Fridays for Future eigentlich eine ironische Bewegung? Komplett ironisch ja. Gemeint. Sorry, Leute, jetzt sagen wir es.
Stimmt. Wir wissen, dass alles kaputt geht. Ja. Lol. Wir haben die übelsten Demos organisiert, obwohl es sinnlos ja. ist. Das wäre natürlich geil. Nee, das haben natürlich auch die uns als scheiß Millennials voll voraus, dass wir natürlich sind von wegen, es ist alles so sinnlos, die Welt geht eh unter. Sondern dass die sagen, nee, wenn wir wollen, dass sich was ändert, dann müssen wir auch was machen.
Ja. Ist mir jetzt eigentlich nicht ganz unsympathisch, die Generation.
Nee,
sind
überhaupt
halt,
nicht.
Sind halt noch zu jung, ne? Also haben halt keine Ahnung. Die wissen ja, in 10 Jahren werden die auch sagen, ach fuck, die Welt, ich schaff eh nichts, ich kann das eh nicht ändern. Das sind die ganzen Leute, die jetzt irgendwie in 1-2 Jahren zum Studentenstreik gehen und sagen, und jetzt freie Bildung für alle.
Ich bin gespannt, was danach kommt.
Nach
also
der
was
freien
jetzt
Bildung
nach denen
alle?
Kommt. Nee, nach der Gen Z. Also das ist dann die Generation Alpha, habe ich schon gelesen, dass die dann so heißen wird. Aber da ist man sich noch nicht so einig, was deren Way of Life, also, der Einstellung zum Leben sein
aber
wird.
Aber was war denn sozusagen die historische Marke? Weil, also ist.
Naja, ich glaube, man fängt so ein bisschen mit den Generationen so nach dem Zweiten Weltkrieg anzudenken. Also,
ja,
weißt
klar,
du, so
nee, das ist mir
Nachkriegsgeneration,
klar.
Boomer und dann.
Die Babyboomer, die Wirtschaftswunder, dann gibt es die dazwischen. Das sind, zu denen gehören, glaube ich, oder sind unsere Eltern Boomer oder sind unsere Eltern eine danach?
Boomer. Also meine Eltern sind auf jeden Fall Boomer, deine
ja,
auch.
Ja, stimmt. Ja.
Dann gibt es die Generation Golf ist so die 90er, also die,
die in den 90ern,
70er geboren ja. sind, also 75 geboren so zum Beispiel. Warte mal, wie hieß denn die dazwischen?
Du musst nach Kohorten suchen. Such Kohorte und dann findest du es.
Na, oder Generationsbezeichnungsgenealogie.
So. Ja. Die Gen?
Warte mal, ich suche. Nee, das war falsch. Kohorte. So, Kohorte Sozialwissenschaft. Och, auch falsch.
André.
Ich suche jetzt einfach nach Generation Y. Jetzt habe ich nach Generation. Ich kann diese schnell.
Mach hin, André.
So, Generation komm. Y. So, ist eine Bevölkerungskohorte. Da finde ich.
Exakt,
man's.
Das hätte ich dir sagen können.
Nee, auch nicht so richtig. Oh, ey.
Ja, dann suchst du jetzt nicht, ist doch egal, wie die dazwischen heißen. Lass uns doch lieber überlegen, wann die historische Marke ist. Also, wir haben 9-11. Das ist quasi der eine Point.
Ach, so meinst du, was
an
der
an dem hat sich alles geändert. Und dann,
ich glaube jetzt so.
Und dann ist natürlich klar Post-Corona. Aber dazwischen muss es ja noch was geben. Weil die Leute, die, also geht's da eigentlich um die Bewusstwerdung, also um die Menschwerdung, also um das, sag ich mal, um das Teenager-Alter, wo man so langsam anfängt, so eine eigene Meinung und sowas zu entwickeln? Oder geht es darum, wirklich um Geburt?
Es geht schon um Geburt und lustigerweise lassen sich ja so bestimmte Jahrgänge so zusammenfassen in Ansichten.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel bei uns, ich glaube, man sagt so 1980 bis 94.
Ja. Und dann haben wir 94 bis 2010, sage ich mal. Und dann müsste ja, sozusagen, aber man kann ja nicht sagen, dass 2010 schon die Post-Corona-Generation beginnt oder gerade doch. Oder gibt es da dazwischen noch irgendwas? Gibt es da dazwischen noch, was weiß ich, die...
Naja, es könnte, man könnte
die
es Digitalisierungs, auch quasi...
Gibt es die Digitalisierungs... Generation Dick zum Beispiel? Oder...
Na, oder Post-Immobilienblase vielleicht.
Okay, Generation Dick ist vielleicht nicht so richtig gut. Gen Dick.
Post-Immobilienblase, 2007, Finanzkrise?
Ja. Ja.
Weiß ich nicht. Also ich finde auch, deswegen, wenn ich jetzt so erlebe, was Post-Corona, Disclaimer,
you
Corona
wish.
Nicht vorbei. Genau. Aber wie alle jetzt so tun, als ob Post-Corona ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt so sehe, was glaube ich, die Learnings aus Corona sein werden, wird nicht so viel bei rumkommen. Insofern bin ich da vorsichtig, irgendwie das vielleicht als den historischen Marker zu nehmen.
Wir müssen da einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt am Freitag, wenn es nicht regnet, was es wahrscheinlich tun wird, aber jetzt, also morgen, wenn ihr die Folge quasi aktuell hört, ist Songslam auf der Moritzbastei, auf dem Dach der Moritzbastei und die, also ich habe gestern mit dem Verantwortlichen gesprochen, der sagt, die wollen die Regeln wirklich krass einhalten, die wollen sogar so weit gehen und versuchen, die Leute, die Singer, Songwriterinnen, so weit hinten auf die Bühne zu platzieren, dass die 6 Meter eingehalten werden, die für singende Personen gelten.
Ich finde es total gut, wenn sich Leute einfach wirklich an die Regeln halten. Ich war auch sehr erstaunt, dass im Fiddy es erstaunlich zivilisiert zuging. Die Leute putzen wirklich die Geräte davor und danach, wie es da steht.
Mhm.
Also es war echt erstaunlich. Und die Hälfte der Schränke sind weggeräumt und ist erstaunlich.
Ich glaube, die Idiotinnen und Idioten, die man so sieht, die sich schon wieder abschlabbern und sagen, hä, wieso, es tragen da alle anderen eine Maske, da muss ich doch keine tragen, die sind wirklich nach wie vor in der Minderheit, André.
Das
die,
natürlich,
nur,
da hast
nur
du
sind
natürlich
die, nur sind die halt, die sieht man halt. Also du siehst ja, ich glaube, mittlerweile haben wir vielleicht sogar schon so ein...
Ich habe halt diese schlechte selektive Aufmerksamkeit.
Halt der,
mir fällt immer nur das Schlechte.
Ich nenne es den Empörungsfilter. Ja. Wahrscheinlich stehen wir, also mir geht es glaube ich wie dir, wir stehen beide in einem Meer aus Menschen mit Masken und dann sehen wir eine Person, die keine trägt und schon denken wir, alle sind gegen uns. Ich bin ja auch so ein bisschen paranoid geworden.
Ich habe gestern beim Einkaufen eine Frau gesehen, da bin ich so reingegangen, hab mir die Maske aufgesetzt und dann kam sie auch quasi gleichzeitig an, setzt sich die Maske auf, hat sie richtig auf. Und dann zieht sie noch die Nase frei. Da dachte ich aus von wegen, Alter.
Ja, das hat dem Outfit den letzten Pfiff gegeben. So.
Aber wirklich, die hatte sie richtig auf, ist noch 2 Schritte gelaufen und dann von wegen so, vergessen, meine Maske ist ja falsch auf. Zack. Ich auch so, Alter, ich wollte schon schuppen, aber dann wäre ich ja zu nah dran
Keck,
gewesen.
Keck, würde ich sagen. Dann Keck.
Oh. Mann, ey. Echt schlimm.
Geil. Ich war im Computer- und Handy-Support-Laden meines Vertrauens und da zum Beispiel, es war warm, es war in der Innenstadt, es war letzte Woche, ich brauchte mal wieder ein neues Aufladekabel für meinen doch schon relativ lange haltenden Laptop aber das Kabel bricht halt so an der entscheidenden Stelle und das ist natürlich dann Quatsch. Und da zum Beispiel waren 2 Rentner hinter mir und die wurden sogar darum gebeten, ihre Masken wieder aufzusetzen. Und die Mutti hat gesagt, nee, mir ist einfach zu heiß.
Oh.
Aber warum schickt sie dann nicht einfach einen Vati rein und wartet draußen?
Ja, das finde ich ja auch so, wegen geht doch einfach alleine.
Also ehrlich gesagt habe ich das auch, ich habe auch die Diskussion häufiger mit der Frau, mit der ich manchmal zusammenwohne, wenn wir halt zum Beispiel, wie wir das jetzt gleich wahrscheinlich tun werden, kurz shoppen gehen, weil wir brauchen noch ein paar, zum Beispiel brauche ich, es ist krass, ich habe mich so sehr daran gewöhnt, einen Deo-Stick zu verwenden, der jetzt natürlich während Corona alle geworden ist und meine Achseln haben sich so dran gewöhnt, dass ich wirklich nach einem halben Tag stinke, wenn ich den nicht auflege. Um jetzt mal was aus meinem...
Das haben sie clever gemacht mit dem Produkt.
Haben sie clever gemacht, haben sie clever irgendwie Bleikristalle da reingemacht, die Schweine.
Ich wette auch, das ist der Stick, also dieses Zeug, was du da drauf schmierst, riecht einen halben Tag gut und dann fängt es an zu stinken, damit du wieder was drauf schmierst.
Der Schwitzestick, ja, auf jeden Fall.
Nee, das ist geplante Obsoleszenz. Nee,
da ist Nikotin drin einfach. Das sind so Suchtstoffe, ja. die an meine Schweißdrüsen rangehen. Jedenfalls werde ich heute häufiger mit ihr das Argument haben, dass ich dann sage, nee, wenn du da reingehst, dann bleibe ich erstmal draußen, weil ich es besser finde, wenn... Also man muss doch jetzt nicht das noch zusätzlich riskieren. Und wenn's
Es stand so schön vorm Baumarkt, stand von wegen, gehen Sie doch bitte allein rein, damit ermöglichen Sie mehr Leuten gleichzeitig, mehr Parteien gleichzeitig den Einkauf. Ja. Das fand ich sehr erhellend.
Mein Bioladen zum Beispiel um die Ecke, die waren knallhart. Da wollte ich irgendwie neulich mal, weil ich irgendwas vergessen hatte, wollte ich noch shoppen gehen und war mit Kinderwagen unterwegs. Und dann haben die, und die Regel dort ist, einen der Wagen zu nehmen von ihnen, also ich glaube, das ist eine gängige Regel, damit die, weil die Wagen sind abgezählt und wenn es keinen Wagen gibt, kann man nicht reingehen, muss man warten, bis wieder einer kommt. Ja. Und dann haben die mich echt nicht reingelassen, weil ich ja schon einen Kinderwagen hatte und nicht noch einen Wagen extra nehmen konnte. Also sie hätten mich reingelassen, wenn ich...
Außerdem, das Baby muss auch einen Wagen nehmen.
Genau. Und das war dann am Ende das Problem. Nein, es hätte sogar eine Lösung dafür gegeben, aber ich fand es erstmal gut, dass die gesagt haben...
Baby draußen anschließen und so reingehen.
Genau. Man lässt am besten im Auto. Baby draußen ins Auto bei 40 ja. Grad.
Fenster aber
Fenster
zumachen,
zu, sonst wird es geklaut, natürlich. Leute, das war Ironie jetzt tatsächlich. Wenn ihr ein Kind habt und nicht wisst, ob das jetzt stimmt, nein, es stimmt nicht. Man sollte keine Lebewesen, die sich nicht wehren können, in einem Auto zurücklassen. Nie, never,
nein,
ever,
immer
ever.
Immer schön vorm Laden im Schatten anschließen.
Genau. Oder einfach
zu den Hunden. Da, wo die Hunde auch sind, da kann man die Kinder auch mit
oder
anschließen.
Oder der Mecker-Oma geben. So.
Ja. Einfach in die Hand drücken.
Der Mecker-Oma, die noch in der Schlange steht, die noch mega warten muss und die ganze Zeit sagt, früher, da wurde ich noch vorgelassen. Aber da hatte ich auch eine NSDAP, egal.
Ich versuche jetzt übrigens ist, die Geschichte geht weiter, mein Krieg gegen die Rentner.
Ja, bin gespannt.
Ich versuche jetzt ein besserer Mensch zu sein. Ich habe jetzt wieder, es gibt ja die neue Staffel Queer Eye, das heißt, ich versuche wieder total supportive zu sein und
du verhältst dich immer nach den Staffeln, die du guckst. Heißt das auch, dass du, deswegen warst du letzte Woche so frech, weil du Rick und Morty geguckt hast?
Ja, nee, bei Queer Eye, da bin ich danach immer so richtig, ach krass, man muss ganz, ganz supportive sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel, es gibt ja hier so eine super sweete Oma bei mir im Haus und die wird auch mal besucht von so einer anderen super sweeten Oma und der habe ich jetzt einfach den Müll mitgenommen. Die kann nämlich ein bisschen schlecht laufen und dann ist die runtergelaufen und hat dann so, dann habe ich gesagt, junge Frau, soll ich den Müll gleich mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, ich bin alt.
Du hast wirklich junge Frau gesagt?
Aus der Hand gerissen.
Junge Frau?
Natürlich habe ich gesagt, ich sage immer junge Frau. Junge Frau, soll ich den Müll mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, das wäre aber nett. Und dann habe ich den mitgenommen.
Und dann hast du festgestellt, es war ihr Ehemann.
Und dann kam ich zurück. Und dann kam ich zurück und habe gesagt, das nächste Mal alleine wegbringen wieder. Hä?
Ich dachte, du hättest...
Bin hier nicht der Hausmeister.
Du hättest gesagt, 50 Euro.
Ja. Ich versuche hier jetzt Frieden zu schließen mit der ganzen Kohorte.
Ja.
Versuche Frieden zu schließen mit den alten Menschen, um zu zeigen, ihr habt schwarze Schafe in eurer Kohorte, ich auch. Also solidarisieren wir uns doch einfach gegen die Hate-Omas und gegen die Mean-Lennials, wie ich sie nennen
möchte. Aber die gehören ja eigentlich keiner Kohorte an, weil die Kohortenzählung war ja erst post 45.
Dann ist es, oder halt, sind das, dann oder ist es halt alles, was vorher da
ja,
war.
Ja, aber ist das dann die Generation TF oder die Generation HJ?
Was ist TF?
Trümmerfrauen.
Ach so, ja, das sind, ich glaube, alles. Ich glaube, das ist einfach Generation WW2.
Ah ja.
World War II. Ja. Weißt du? Also ja, also mit der versuche ich jetzt so ein bisschen anzubandeln. mit der Generation.
Ja. Generation W.
Weißt du?
WW2. Ja, genau. Ja. Schön kompliziert einfach. Und, was sind Sie? Ich bin Generation WW2. Ja. Gen WW2.
Das könnt ihr sowieso nicht aussprechen. WW2 vielleicht.
WW2.
Also wenn es jetzt gerade eine Person gibt, auf die...
Lasst Generation
N. Wenn es jetzt Generation eine Generation N-Sieg. Gibt, wenn es jetzt eine Generation gibt, auf die ich wütend sein könnte, dann wäre es, glaube ich, ich selber, weil ich habe, kennst du das? Ich habe was festgestellt, was ich gemacht habe. Man hat doch so ein Drückding am Waschbecken stehen, wo das Zeug rauskommt, mit dem man sich die Hände wäscht. So.
Du meinst einen Seifenspender.
Ein Seifenspender, genau. Das war fast leer. Und dann sind die ja auch so scheiße, dass die letzten 10%, da reicht ja der Rüssel nicht mehr rein. Ja. Und dann kannst du ja drehen und wenden und schütteln und es kommt ja eh nicht mehr raus. Ja. Und dann kannst du darauf rumpumpen. Deswegen, was macht der in der DDR Geborene? Er füllt da Wasser rein, schüttelt und... um so quasi den ganzen Rest daraus zu kriegen.
Wir hatten ja nichts.
Man denkt, es ist clever, aber es ist der Hass-Move schlechthin. Weil wenn man gewöhnt sich ja so einen Druck da an. So.
Ja.
Und wenn man mit diesem Druck aber da drauf drückt, wenn da Wasser und Seife drin ist,
kommt
dann
viel mehr
fliegt
raus.
Einem das immer entgegen, ja. Wie viele T-Shirts ich schon gewaschen habe.
Hä, aber
weil ich irgendwie ins Bad gehe, mir die Hände wasche, da volles Brett draufhämmere, wie ich es halt gewohnt bin, und zack, sieht's aus, als ob ich irgendwelche Handlungen vorgenommen
jetzt
habe.
Jetzt muss ich dich natürlich fragen, was ist mit dir kaputt, dass du ein mit Seife benetztes T-Shirt waschen möchtest?
Naja, nein, ich meine waschen im Sinne von das Auswaschen.
Ja, verstehe. Mir passiert das eigentlich zu Hause nie, kenne ich den Druck, sage ich mal, sehr gut. Aber mir passiert das gerne mal in Restaurants. Neulich habe ich das...
Also es ist toll, wenn man Leuten signalisieren will, von wegen, du bist ja nicht willkommen. Dafür ist das super.
Ja, natürlich. Also,
aber ich bin ja hier meistens alleine.
Ich war neulich in einem meiner Lieblingsrestaurants in Leipzig. Und da stand dann, da habe ich mir dann schön irgendwie, habe ich gepiedelt und mir die Hände gewaschen und wollte dann auch meine Hände desinfizieren. Und die haben an verschiedenen Stellen im Restaurant halt Handdesinfektionsspender und so auch auf der Toilette. Und der stand natürlich nicht so wie die anderen, so ein bisschen erhöht, zum Beispiel auf einem Bartresen oder sowas, sondern einfach auf dem Waschbecken und damit in Höhe des Bauches. Und dann habe ich da drauf gedrückt und tatsächlich sogar zweimal hintereinander und es ist einfach, und habe meine Hand drunter gehalten, in Erwartung, dass es halt so gemächlich rausläuft, weil es eher eine gelartige Substanz hatte ich erwartet, weil die draußen auch drin war. Und dann war das aber sehr, sehr flüssig und ich habe es mir halt komplett auf die Hose gespritzt und zwar so, dass keine Fragen offen blieben. Und damit bin ich dann...
Naja, aber das verdünstet ja so schnell zum Glück.
Ja, nee. Es war wahrscheinlich so in der Apotheke selbst hergestelltes mit noch irgendwelchen Unverdunstungsmitteln drin.
Das war doch aber auch irgendwo letztens, wo habe ich mich auch desinfiziert und habe so gemerkt irgendwie, ich hatte mich auch irgendwie geschnitten irgendwo und habe mich so desinfiziert und es hat nicht gebrannt. Da dachte ich so, ah krass, es ist einfach kein Desinfektionsmittel, was ihr da drin habt. Es ist auf jeden Fall
Brennspiritus.
Verflüssigt mit irgendwas. Nee, es ist irgendwas verflüssigt. Also ihr Assis so. Ihr lasst die Leute hier so, ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war, ihr lasst die Leute hier so im Glauben, dass alles cool ist.
Wahrscheinlich war es beim ADAC.
Da, auf jeden Fall dort.
Ich muss sagen,
das sind solche Leute.
Eine gute Sache, also ich bin selber kein großer Planer, aber wenn mir jemand einen Plan vorsetzt und ich mit dem d'accord bin, dann, sage ich mal, beteilige ich mich auch gerne an der Planerfüllung. Und was auf jeden Fall aber was ich auf jeden Fall gerne mag, ist so Reisen so ein bisschen vorher. So, also ne, dass dann alle Dokumente beisammen sind. Und so war das auch so, als ich.
Ich fahr immer gern ohne Dokumente los.
Du lachst, aber das machen Leute. Ich war irgendwann habe ich zwei so jung. Unser Kollege,
Wie Visum.
Ja, unser Kollege Julian Heun, ja, der war, der war mit Girl zusammen und der Frau, die ich kenne, und noch ein paar andere Leute.
Der war doch in Thailand gefangen.
Nein, der, aber das lag nicht daran, dass er kein Visum hatte. Da hat er einfach Leute beleidigt. Aber wir waren zusammen in Italien, in einem kleinen Örtchen in Norditalien, weil da sozusagen Eltern von Freunden von Häuschen haben, und da war das Girl mit, und die musste aber eher wieder zurück, und die wollte von Mailand fliegen und ist aber, die sind aber sozusagen mit uns halt aus Leipzig mit dem Auto gefahren. Und dann ist ihr halt aufgefallen, dass sie keinen Personalausweis mit hat. Und dann musste sie in Mailand auf die Botschaft. Es gibt Leute.
Es ist ein Dokument, was man, na, man muss es nicht mit sich führen.
Aber wenn man,
Sammer, wenn man die Landesgrenze verlässt, sollte man es vielleicht dabei
haben. Und das ist halt nicht aufgefallen. Und weißt du, du flackst so eine Woche und dann denkst du, okay, ich bin doch mit jemand Dummem unterwegs. Deswegen, für solche Sachen gucke ich dann schon nochmal irgendwie, ist alles cool. Und was ich halt total liebe, ist, wenn ich weiß, es gibt so kleine Tricks, die man anwenden kann, um vielleicht eine halbe Stunde weniger im Stau zu stehen. Und damit meine ich nicht nur über die Bundesstraße fahren, sondern zum Beispiel auch, wenn man über die Brennerautobahn
schneller
fährt.
Schneller fahren.
Genau. Wenn man über die Brennerautobahn fährt.
Das ist ein kleiner Trick.
Kleiner Trick. Einfach mal auf die linke Spur fahren.
Einfach schneller fahren.
Einfach auch gerne mal so stark auffahren bei Leuten, die nicht so schnell sind. Einfach mal ein bisschen drängeln. Kleiner Tipp an der Stelle. Kommt man eher an. Jedenfalls, bei der Brennerautobahn gibt es eine Videomautspur. Und dann habe ich mir natürlich
einen Sticker runtergeladen.
Ich war halt beim ADAC Store und habe nicht nur die Videomaut schon bezahlt, sodass mein Auto registriert war, sondern ich habe mir auch noch die Vignetten geholt.
Das ist ja geil. Das ist aber geil, dass sie sowas eingeführt haben. Dafür bin ich immer dankbar, wenn man die Zukunft auch nutzt. Wenn sowas möglich ist, weil zum Beispiel in den USA gibt es das ja auch, und da, wenn man sich dann ein Auto mietet, Leute, übrigens kleiner Lifehack, guckt, man kann vorher die Strecken, die man fahren will, ungefähr mal eingeben, und dann sieht man, wie viel Mautgebühr man bezahlen muss. Meistens lohnt es sich nicht, im Auto diese Maut-Flatrate zu nehmen, dass man das oben auszieht, sondern, und in den USA ist es so, man kann auch einfach durchfahren, du fährst die Mautstrecken einfach durch und kriegst am Ende eine Rechnung auf das Kennzeichen. Und dann geht es quasi an eure Autovermittlung, und die leiten es dann an euch weiter. Und dann zahlt ihr das einfach nachher. Es ist völlig legal, es ist genau der Weg, so soll es gemacht werden.
Die haben dann auch einfach so Kameras oder was, und dann wird jedes einzelne Auto registriert?
Genau. Und man kann aber auch vorher, hat man oben so ein Kästchen drin, das ziehst du dann aus, und da liest es dann, ah krass, der hat eine Flatrate. Das ist auch geil, wenn man halt viel Mautstrecken fährt, aber im Zweifelsfall wird das nicht passieren. Insofern macht das nicht. Ihr zahlt euch nicht dumm und dämlich, aber ihr zahlt viel zu viel, was ihr im Endeffekt zahlt.
Also wenn ihr nächste Woche euren spontanen Amerika-Urlaub beginnt, dann könnt ihr diesen kleinen Lifehack von André auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich frage mich eh, wie viele Leute, ich meine, was, 90% oder sowas habe ich gelesen, der Leute wollen ihren Urlaub nicht im Ausland verbringen?
Oder, Schweinerei. Jetzt, wo sie gerade mal uns Deutschen applaudieren auf Mallorca.
Genau.
Also die Leute, es ist so krass. Also es war garantiert auch irgend so ein Hotelier, der gesagt hat von wegen, wenn die Leute kommen, dann stellen wir uns mit der Belegschaft raus und klatschen. Aber es ist halt übelst Panne, und es wäre mir so unangenehm, wenn ich da jetzt hätte vorbeilaufen müssen. Und deswegen, ich will den Leuten nicht unterstellen, dass sie diese Attitüde fahren. Aber es gibt garantiert auch Leute, die sich da jetzt wirklich so frontiermäßig fühlen, als ob sie da gerade den Wilden Westen weiter nach Westen schieben.
Ich bin Urlaubspionier.
Ja, wirklich. Oh, ey, also, erzählen die denn in 60 Jahren ihren Kindern davon? Ich war der Erste, der Urlaub gemacht hat. Die wollten uns das verbieten, habe ich gesagt. Das gibt's nicht.
Ja, ich ganz persönlich.
Ja, die haben applaudiert. Also die wollten, dass wir kommen. Ach, nee. Hast du das mitbekommen, um mal auf erfreuliche Nachrichten zu wechseln, dass mit dieser Polizistin und den anderen Polizeibeamten, die bei dieser bei irgendeiner Fahrradbrigade, sag ich mal, bei der Polizei angestellt waren, die sich so um Fahrraddiebstahl kümmern sollte, und die über 4 Jahre hinweg mehr als 1.000 sichergestellte Fahrräder einfach verkauft hat?
Nee.
Hast du es nicht mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen, ich habe aber nur die Meldung gelesen, und dann dachte ich mir, will ich da reingucken?
Unter der Hand so an. Mega, mega lustig, ist doch mega geil, weil es ist so geil, die haben die halt sichergestellt und sie hat so unter der Hand für einen Fuffi oder einen Huni verkloppt, so irgendwelche Fahrräder und wahrscheinlich gedacht, es kommt nicht raus. Und ich fand's so geil, was die Leute draus gemacht haben. Also ist jetzt wirklich alles nicht von mir, das habe ich auch nur gelesen. Aber wenn man sich so vorstellt bei der Demo, diese Demo-Rufe in Zukunft so, wo ist mein Fahrrad? Wo ist mein Fahrrad? Und dann, was die Leute dann auch so gepostet haben. Polizei Sachsen, dein Freund und Hehler.
Lustig.
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Fahrrad klaut. Räder günstig wie noch nie. All cops are bastards, ACAB. Das letzte ist natürlich linksfaschistisch.
Natürlich.
Um das mal kurz hier noch klarzustellen. Das habe ich gemacht, um zwischen dem vielen Fun auch noch ein bisschen Kritik einzustreuen.
Und Kritik ist immer linksfaschistisch.
Logisch.
Also es gibt nur die eine gute Kritik.
Logisch.
Kritik.
Also es kann auch noch Weichei sein.
Kritik von rechts. So Kritik von rechts ist Gen Faulheit.
Z. Das ist Kritik von rechts ist Kritik. Ist mal ein angebrachtes Wort. Weißt du?
Das muss, ist Kritik.
Da muss man mal zuhören. Da muss man mal auch mal ein offenes Ohr zeigen.
Sicher.
Wenn die Rechten sagen, wir haben keinen Platz mehr am Boden, um unsere Waffen zu verbuddeln, gebt uns Land, dann wir müssen jetzt in den Osten. Dann muss man da auch mal zuhören.
Die Rechten.
Wenn die Linksfaschisten sagen, ist vielleicht nicht okay, wenn man sich mit dem Knie auf irgendwelche Hälse von Leuten kniet, dann ist es auch mal ein bisschen ballflacher.
Welche Story habe ich denn da nicht mitbekommen? In Polen wurde Land gekauft, damit Nazis.
Nee, das habe ich mir nur so vorgestellt,
so, okay.
dass so Rechte sich so melden und sagen irgendwie: Wir brauchen ja übrigens für die Raumergreifung. Für die Lebensbeschaffung im Osten brauchen wir jetzt, also können Sie sich mal kümmern, Görlitz Ost.
Verstehe. Schade, ich dachte, das wäre auch eine Meldung gewesen. So die schönsten nee. Polizeimeldungen der Woche. Polizei schafft Raum auf der anderen Seite der Grenze. Toll.
Für Rechtsradikale,
ja.
Eine kleine Community aufgebaut.
So einen kleinen Sandkasten aufgebaut.
Da sind die ungestört, da. Weißt du, die tun ja nichts, machen ja nichts.
Ja.
Ich habe so eine Doku gesehen über die B88, die irgendwie alle Orte des NSU ironischerweise verbindet.
Wirklich, und das ist kein so Gag. Nein,
ist wirklich so.
Krass.
Ist wirklich so. Ironischerweise ist es wirklich so. Und
alle.
Da, und die nennt man deswegen auch die Heil-Hitler-Straße.
Und das, Moment.
Ist halt so, nur zitiert.
Ja, ist klar. Aber
überhaupt nicht
okay. Sind es wirklich alle? Also ist es, kann man sogar sagen, sie haben ganz bewusst an dieser Straße das gemacht? Sprechen wir von den Wohnorten? Also ist es für die B88 von Zwickau nach Jena oder?
Ich weiß nicht, ob sie von Zwickau aus führt, aber die ist auf jeden Fall da in Jena und den ganzen Orten, wo die sich zum Beispiel so versteckt haben und ziemlich viel Nazi-Zeug so passiert. Da ist auch irgendwie noch so ein Gedenkstein. Da gibt es so eine Doku drüber, die hat mir jemand geschickt. Die heißt, ich glaube, wenn man einfach B88 Nazi eingibt, dann findet man die schon. Bundesstraße 88, Neonazis als Nachbarn heißt die.
Okay.
Die ist, geht auch nicht lang, 12 Minuten, aber ist echt ironischerweise, und alle so von wegen, nö, also mit Rechten, nö, haben wir nichts. Dann sind sie auch so in Kala und ja. So, das ist hart.
Nee, mit Rechten haben wir nichts am Hut, wir haben hier eher Probleme mit Ausländern.
Ja,
um mal unseren Kollegen Michael Bittner zu zitieren, der auch ja nur einen Mitarbeiter in einem soziokulturellen Zentrum zitierte und auch nicht in Ostdeutschland, sondern in...
Nee, in Stuttgart
in Port war das irgendwo, in Hagen.
Ach so, okay.
Oder so.
Ja.
Ja.
Ja, also Rechte gibt es überall, obwohl ich immer noch sagen würde, die haben hier bei uns auch schon noch trotzdem noch oftmals eine eigene Qualität. Nicht eine andere, nicht eine schlimmere, aber eine eigene. Dahingehend übrigens, wo wir jetzt gerade bei den ganzen Scheißthemen sind, große Empfehlung, der Podcast von WDR 5, Uri Jallo und die Toten des Polizeireviers Dessau. Wahnsinnig krass.
Okay.
Unbedingt anhören, das sind insgesamt 2,5 Stunden super gut diesen Uriallo-Fall aufgearbeitet, warum der zum Verzweifeln ist und gleichzeitig auch noch die anderen 2 Toten, die es in dem Polizeirevier gab und wie die damit verknüpft sind und es ist einfach, also zumachen, wirklich. Zumachen, das Kackhaus da. alle in den Knast, wirklich. Wahnsinn. Es ist, du hörst es und denkst, es kann da wohl nicht wahr sein. Wo leben wir denn?
Okay.
Also, und ganz toll aufgearbeitet. Überhaupt nicht biased. Alles belegt, sogar mit Audiodokumenten zum Anhören, alles über Interviews. Richtig krass.
Crazy. Okay.
Richtig krass.
Dann, von mir gibt's auch eine Empfehlung. Ja. Bin ich vielleicht, haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Und zwar ein Buch von, ich habe gerade erst den Anfang gelesen, aber es sind zwei Aufsätze von einem US-amerikanischen Journalisten, der heißt Ta-Nehisi Coates. Und das Buch heißt Zwischen mir und der Welt und es ist ein Brief an seinen Sohn, wo er über seine Erfahrungen als Afroamerikaner spricht und und das System, in dem sie leben und das ist ein krasser, also das ist sozusagen, das ist eigentlich ist es post-George Floyd geschrieben, ich glaube es ist von 2017 oder 2018 das Buch, aber es ist,
also prä.
Prä, ja, klar, es ist prä George Floyd, aber es ist, wenn man das, glaube ich, vorher gelesen hätte, hätte man sich gedacht, oh, das ist aber ganz schön krass, so als Weißer und jetzt denkt man sich einfach nur, wow, okay, ja, ist wirklich alles so. Also das kann man auf jeden Fall mal reingucken. Zwischen mir und der Welt möchte ich ganz stark empfehlen.
Zwischen mir und der Welt. Ich habe heute auch beim Sport gehört, Exit Racism, rassismuskritisch denken, lernen, von Tupoka Ogette. Auch krass. Auch, also ich fand es besonders, also es ist auch ganz kurz, geht glaube ich nur 1,5 Stunden oder so. Hat sie so erzählt, dass sie mal, die macht so Workshops, rassismuskritische Workshops, und da hat irgendwie so ein Manager gesagt von wegen, ah krass, ich habe jetzt 40 Jahre lang in Happyland gewohnt und jetzt habe ich irgendwie ein paar Stunden Workshop mit ihnen gemacht und merke, dass alles scheiße ist.
Okay.
Danke, dass sie mich so aus meiner Wohlfühlblase, aus meinem Happyland rausgeschmissen haben. Und natürlich ironisch so, danke für nichts, aber ich fand diesen Terminus Happyland ganz gut,
ja.
In dem man sich so bewegt als weise Person, klar. Die natürlich damit nicht, die auch rassistisch sozialisiert wurde. Und
es ist auch unangenehm, darauf gestoßen zu werden. Es ist total, und ich glaube, die meisten reagieren.
Aber darum geht es da zum Beispiel auch, dass es ja eigentlich kein Angriff ist, wenn man darauf hingewiesen wird, aber dass natürlich alle direkt als Angriff verstehen und das natürlich völlig falsch ist, es als Angriff zu verstehen und man deswegen auch nicht direkt eine Persona non grata wird, nur weil man irgendwie was Rassistisches gesagt hat, solange man anfängt, es zu reflektieren und vielleicht zu ändern.
Ja.
Auch sehr gut, noch eine Empfehlung. Dave Chappelle, 846, gibt es, glaube ich, bei YouTube. Geht so eine halbe Stunde lang und geht halt darum, um diese 8 Minuten 46, die das mit George Floyd gedauert hat. Und erstaunlich gut. Erstaunlich gut klingt immer, als ob es ist auch nicht so geil. Es ist wirklich sehr, sehr gut, weil er zeichnet auch so ein bisschen die so rassistische Morde nach und so die schwarze Widerstandsbewegung, was ich einfach oft gar nicht wusste. Echt krass. Also auch für diese Recherchearbeit und Zusammenfassung und wie er das einfach so runterzählt, ist echt krass.
Okay.
Da war ich sehr beeindruckt. 846 heißt das.
Zieh ich mir mal rein, wenn ich es denn schaffe. Ich komme zu nichts.
Ja. Aber, halbe Stunde.
Ja, klingt so wenig, ist so viel. Es ist, du hast mir ja letzte Woche sehr geholfen. André und ich haben uns getroffen, weil er mir, also auch natürlich mit Abstand und so, logischerweise, haben uns getroffen, weil er mir Feedback gegeben hat für mein Buch und, so wie du ist auch ein anderer Kollege von uns der Meinung, dass die zweite Hälfte und die erste Hälfte nicht zusammenpassen und dass die erste Hälfte ganz okay ist und die zweite Hälfte richtig scheiße. Und jetzt muss ich halt
Hab ich nicht gesagt.
André, ich hab's aufgenommen.
Ja.
Ich hab das ganze Gespräch, ich nehme jetzt immer alles auf. Zum Beispiel, ich mache noch
Es kommt als Bonusfolge.
Genau. Aber nur deine Seite.
Ich nehme jetzt alles auf, damit er das 10 gute Minuten, glaube ich, habe ich täglich.
Du, ich habe bestimmt 5. Und in denen heule ich meistens einfach, weil ich so erschöpft bin. Und jedenfalls habe ich jetzt festgestellt, dass es ergibt ja keinen Sinn. Ich dachte, es wäre schon ganz gut, das Buch, und ich müsste nur noch kleine Überarbeitung machen, aber ist nicht so. Und das ist ja sehr gut, dass ich mag das einfach, wenn Kritik auch so ist, dass ich damit was anfangen kann und die verarbeiten kann. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen länger. Das habe ich auch schon mit dem Verlag abgesprochen, weil ich ja tatsächlich nur dreimal die Woche 3 Stunden lang, nee, stimmt nicht, muss ja noch Podcast aufnehmen hier mit dir. Das heißt, ich schaffe es, ich habe vielleicht 10 Stunden die Woche, um an diesem Buch zu arbeiten. Das ist natürlich viel zu wenig, ne? Und deswegen muss ich es halt einfach ein bisschen in die Länge ziehen. Worauf wollte ich hinaus, André? Ich wollte darauf hinaus, auf Zeit. Ich habe einfach nicht so viel Zeit. In diesen 10 Stunden, wenn ich dann noch eine halbe Stunde verwende, um Chappelle anzugucken, was wahrscheinlich wichtig und richtig wäre, fehlt mir ja wieder eine halbe Stunde. Das ist furchtbar.
Kannst du vom Schlafen gehen gucken.
Ja, an dieser Stelle.
Oder dann, als wann hast du denn das Dings gelesen?
Tatsächlich habe ich damit angefangen, als ich Frühdienst hatte. Da habe ich zuerst das Kind einge. Ja, aber gucken ist immer ein bisschen schwierig. Dann müsste ich Kopfhörer reinmachen.
Du musst ja, also bei Dave Chappelle gibt es jetzt auch nicht so viel zu sehen, um ehrlich zu sein. Ja. Also man kann das auch einfach nur hören.
Ja, aber ich will das Kind so in so einem frühen Stadion.
Aber dann lernst du auch gleich Englisch.
Ich wollte gerade sagen, ich will es nicht so früh bilingual aufziehen.
Und danach hörst du noch ein bisschen was Französisches.
Ah, c'est bon, monsieur, baguette. Ja.
Ja, so ist Französisch, ja.
Ja, so.
Auf jeden Fall.
Talking of Rassismus. An dieser Stelle, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz einpflegen, dass die Hörbucheinlesung, falls ihr Karten habt für die Hörbucheinlesung am 8. oder 9. Juli, die findet natürlich nicht statt, es geht halt nicht, weil wir dürfen halt in der Moritzbastei nur draußen sein.
Das ist die eine Hälfte des Problems. Die andere Hälfte des Problems ist vielleicht auch, das Buch gibt's nicht.
Wieso? Es ist doch erst in 2 Wochen. Nein, aber das Gute ist,
da kannst du ja noch 20 Stunden dran
arbeiten.
Das
Gute ist, ich kann noch 20.
Aber ich find's geil, ich fand das so geil. Ja, also, wir können ja leider nicht, wegen Corona. Wenn Corona nicht wäre, heute Nachmittag.
Corona hat dazu geführt, dass das Produkt, was ich am Ende abliefere, qualitativ hochwertiger ist. Ich meine, sieh's mal so rum,
ist aber lustig so, bei allen Leuten hat Corona entweder dazu geführt, dass sie nichts machen oder dass sie übelst viel machen. Bei dir hat es dazu geführt, dass du das, was du machst, einfach länger auch machst.
Ja, und richtig. Das ist doch gut, oder nicht? Ist doch.
Ja, nee, ich bin also, nur Phänomenologe.
Stell dir vor, es wäre nicht Corona gewesen, dann hätten wir natürlich viel mehr Hilfe gehabt von zum Beispiel unseren Familienangehörigen, die permanent mit dem Kind sich beschäftigt hätten oder beschäftigt haben konnten. Dann hätte ich natürlich viel mehr Zeit gehabt, um das zu schreiben. Aber so war ich einfach, waren wir isoliert und es ging halt nicht anders. Ich musste mich halt auch kümmern.
Ich dachte, du machst das mit der Adoption.
Na, das geht aber nicht so schnell. Oh. So, jedenfalls. Aber was ich am 9. dann trotzdem mache, ist eine Benefizlesung auf der Moritzbastei. Kommt da alle hin, das Geld geht zu 100% an die Moritzbastei, weil denen geht's scheiße. Ich sag mal so, wenn bis zum Ende des Jahres die Beschränkungen, sag ich mal, beibehalten werden, dann wird's sogar für so einen Laden wie die Moritzbastei extrem schwer, überhaupt noch irgendeinen Betrieb danach fortzuführen. Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht sozusagen eine ganz gute Partizipation von mir, dass ich jetzt einfach versuche, so viele Leute wie möglich auf die Moritzbastei zu bewegen, die dann Geld dafür bezahlen, dass ich Texte austesten kann, die im Normalfall schon fertig gewesen wären. Ja, ist doch aber nicht schlecht, oder?
Welcher Tag?
9. Juli. Ich glaube, die Veranstaltung ist aber noch nicht online jetzt, wo wir sprechen, weil vorher müssen die anderen erstmal noch verschoben werden. Es ist eine wilde Zeit, aber merkt euch den 9. Juli bitte trotzdem vor, wenn ihr Lust habt darauf. Ich muss dafür Werbung machen, weil, also mir ist es wichtig, dass ich natürlich ein Feedback bekomme. Es ist auch mal wieder schön, einen Text vorzulesen vor Leuten. So.
Ihr dürft auch buhen.
Ja, na klar. Also, ja.
Lass es, ja. Scheiße. Ja. Das erste, hau ab, Mann.
Ja. Jetzt wollen wir doch nochmal die zweite Hälfte hören.
Was denn hier? Ich habe Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden. Du sprichst total. Sag mal.
Ja. Also, es wird. Nee, tatsächlich.
Das mache ich.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Machst du dann.
Du, ich hab's dir doch geschrieben. Ja. Hab dir doch alles erklärt, was es ändern muss.
Und du hast und ich werd dich natürlich nicht erkennen, denn du trägst ja Mundschutz.
Ich trage einen Schnurrbart.
Oh, ja. Den ich nicht sehe, unter dem Mundschutz. Aber ja. Hast du dann auch einen Mundschutz mit diesen Zähnen von dem.
Mit Gesicht drauf. Ja. Also ich habe eigentlich mein Gesicht unten fotografiert, das auf so einen Mundschutz drucken lassen, damit ich aussehe wie noch wie vorher.
Ich glaube, ich mache mir so ein Bier hier Schriftzug drauf. Ja.
Dann noch so ein Loch rein,
genau,
wo der Strohhalm so rein kann.
Nee, ich glaube tatsächlich.
Kann man auch besser atmen, wenn man da ein Loch reinschneidet.
Tatsächlich, du kennst ja das Buch und es gibt ja die mega Pointe am Ende, die mega fette Pointe. Und die ist aber sehr unglaubwürdig, weil es nur einen Grund gibt, warum die Pointe überhaupt funktionieren kann. Und deswegen ist jetzt halt die Frage, die Frage ist so ein bisschen, ob das Buch jetzt doch während Corona spielt. Und ich weiß es halt selber nicht, ob ich das nicht nervig finde.
Nie im Leben,
ja.
Super nervig.
Ja.
Das ist das Schlimmste,
was
man machen kann.
Nee, aber nicht, dass Corona Thema ist. Das ist halt der Punkt.
Ja, ich weiß
schon,
aber trotzdem.
Sondern, dass es halt witzig ist. Also es ist sozusagen die.
Es wird nicht witzig. Es kommen spätestens ab Oktober kommen reihenweise Bücher raus, in denen es um einen nicht näher bestimmtes Virus geht, was die ganze Welt in
Atem
hält.
Aber du weißt doch, die Geschichte, die Grundgeschichte wird sich nicht ändern. Es gibt nur kleine Neben, also keine Ahnung.
Mach's nicht.
Wenn jemand im Bus was isst, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme,
es ist nicht witzig mehr. Die Witze sind zu oft gehört davon.
Das ist nicht mehr witzig dann, ne?
Corona-Witze sind nicht witzig.
Ja.
Von wegen, oh krass, ich will einen Apfel essen. Hups, da war wohl eine Maske dazwischen. So, nee, mach's nicht, wirklich nicht. Das ist einfach nicht, es ist jetzt schon nicht mehr witzig und es wird auch in einem Vierteljahr
keine
nicht
Ahnung.
Wieder witzig.
Ich probiere auf jeden Fall mal beides am 9. Mal ohne und mal mit und dann guck mal, was besser ist. Also das ist ja, mir geht's ja da wirklich ums Austesten. Ich hätte ja sonst das auch gemacht bei den.
So, und jetzt vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Ich lese euch nochmal vor.
Ich werde doch, André. Das mache ich schon ein bisschen geschickter. Ich lese jetzt nicht den gleichen Text, die gleiche Passage zweimal vor, nur in der einen Passage tragen alle Maske.
Jetzt stimmen wir alle ab.
Ja. Oder es dürfen nur Szenen vorkommen, wo eh alle Masken tragen. Also bei der Sexparty und im OP. Ich glaube, das passt auch ganz gut zum Buch. Ich glaube, das wird passieren einfach.
Wer weiß. Liebe Zaredis, abonniert uns doch gern bei Spotify oder jeder Podcast, wie sagt man, Verteilungsseite, die euch beliebt, dort, wo ihr uns gern hört. Schreibt uns doch gerne Bewertung bei Apple Podcasts, denn bald haben wir 1000, also wenn wir noch 500 irgendwas haben. Schaut doch mal im Shop vorbei, shop.teamtotalezerredung.de. Besucht uns auf dem Discord-Server discord.teamtotalezerredung.de und besorgt euch doch die Corona-App. Dafür mache ich Werbung. Sogar einfach so, Deutschland.
Bedank dich, Deutschland.
Eben, sei ruhig mal, genau, nicht immer nur ham, 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 sondern nicht hier auch mal sagen von wegen, okay, vielen Dank.
Ja.
Ja. Und wer hat uns so geschrieben? Hast du E-Mails bekommen? Ich fange an. Desa und Lilly haben geschrieben.
Ist das Puzzle fertig?
Genau, du hast richtig antizipiert. Lilly ist natürlich der wir das Puzzle geschickt haben. Es ist Zeredi-Donnerstag, bester Tag der Woche, und Lilly hat das letzte Randteil gesucht, wie den bösen Pfennig. Es war mühsam, aber juhufi. Die Suche wurde heute von Erfolg gekrönt. Kurzzeitig zogen wir in Betracht, Julius könnte das Teil versehentlich verschluckt haben. Da der Rest, wie Puzzlefachmenschen zu glauben wissen, ja recht schnell geht, haben wir schon einen Platz für das nächste Projekt ausgewählt. Es wird wohl ein 48.000-Teile-Puzzle einfarbig. So viel zur Puzzlei, jetzt aber genug. Schließlich gibt es die neue Folge. Viel Spaß, sanften Verlauf. Desa und Lilly, Dankeschön dafür.
Ah ja.
Ich habe da irgendwie so einen kleinen Diss bemerkt.
Bissel, ja. Dissel.
Ein Dissel.
Ja. Hier, die Nicole schreibt: Hallo, lieber André, lieber Julius, in eurer letzten Folge redet ihr darüber, sein Kind den Eltern zu vermachen. So ähnlich lief es in meiner Familie tatsächlich. What? Oh nein. Die Frau meines Bruders dachte sich genauso wie André: Das Machen war geil, aber. So kam es dazu, dass sie meine damals.
Das ist bestimmt übelst traurige Geschichte.
Ja, so kam es dazu, dass sie meine damals 8-jährige Nichte bei mir abstellte und durchbrannte. André, das passiert, wenn du Leuten sowas rätst. Nun betreue ich mit 22 Jahren meine 10-jährige Nichte in Abwechslung mit dem Vater, der als Montagearbeiter wenig Zeit hat. Ich wünschte, es wäre rechtlich so einfach mit der Adoption. Meine Nichte, ah, okay, du würdest sie also adoptieren. Das ist jetzt nicht nur...
Eben, ah, das okay. klingt ja immerhin,
ja, das ist doch als positiv. Ob sie die mag. Jedenfalls, meine Nichte und ich haben gerade euren Podcast gehört und mussten sehr lachen. Also ich glaube, dass sie lachte, denn sie war im Kofferraum. Das hat sie nicht gesagt. Ihr habt uns einen sehr lustigen Moment beschert, der uns von unserem IKEA-Erlebnis in Chemnitz ablenkte. Dort ist ein Durchkommen ohne Kuscheln mit fremden Menschen nicht möglich. Von den Masken möchte ich gar nicht erst anfangen. Frage, habt ihr im IKEA mit 2 Kopfhörern den Podcast gehört? Oder wie kann ich
nee, auf laut.
Ah, auf laut, ja.
Ja, so mit so einer Boombox und dann ja. laufen. Kennst du doch die Leute. Ja,
das TDZ.
Kennst du die jungen Leute.
Chemnitz. Chemnitz.
Kennst doch die Gen Z, ja. die laufen überall mit einer Boombox rum.
Ich danke euch für alle Lacher, die ich wegen euch habe. Liebe Grüße von Nicole Muggel aus der Nähe von Hof. Wieso warst du denn dann bitte in Chemnitz beim IKEA? Fahr doch lieber nach Nürnberg. Nürnberg.
Na, es kann ja, es gibt doch überall Hofs. Vielleicht gibt es ja auch da einen Hof.
Du,
es gibt auch einen Thüringen
Hof. Es gibt nicht weit entfernt von Chemnitz das normale Hof und dann wird ganz bestimmt, und dann wäre, also anders. Sie, wenn sie von Chemnitz redet und dann sagt, sie wäre aus der Nähe von Hof und Hof wäre in der Nähe von Chemnitz, also ein sehr, sehr kleiner Ort, warum sollte sie sagen, sie wäre aus der Nähe von dem kleinen Ort?
Es ist wahrscheinlich, es ist genau in der Mitte, ich hab's gerade auf. Also fährst du entweder nach Chemnitz oder nach Nürnberg.
Ja.
Und nach Nürnberg fahren, sorry an alle Franken. Cassiopeia hat uns geschrieben. Hi Podcast Bosse, oder sollte ich Bosscast sagen? Der Bosscast. An eurem genialen Bosscast ist alles supi, da will ich meinen Senf dazugeben. Der Grund meines Schreibens ist, dass ich gern wissen würde, wie wahrscheinlich es noch dieses Jahr ist, einen neuen Roast genießen zu dürfen. Allerdings befürchte ich, dass es schlecht aussieht. Ach dann vielleicht erstmal dazu. Ja, sieht schlecht aus. Nächstes Jahr. Ach, und dann noch etwas. Es gab wirklich eine Folge, in der ihr einen Schmied gesucht habt. In selber Folge, nur Sekunden später, erwähnte Julius, dass er gern Besitzer eines Hattori Hanzo-Schwerts wäre. Ich hätte eins. Allerdings nur eine Filmreplika von Kill Bill. Ich wäre begeistert, es abzugeben, sogar für Umme. Er muss es nur persönlich abholen. Leider wohne ich aber in Flensburg. Würde auf dem Weg liegen, wenn du tatsächlich noch zur Pilgerstätte zwecks Tattoo-Prank fahren solltest. Nur ein Vorschlag. Das war's von mir. Bitte bleibt so krass, wie ihr seid. Natürlich, keine Macht den Nazis. Na?
Das machen wir. Also
ist jetzt fix. Vorher wird das Schwert abgeholt.
Also das wird ja der war. Ja gut, ich muss nur aufpassen, dass Jeppe da nicht irritiert guckt, wenn ich mit so einem Hattori-Hanzo-Schwert auf dem Rücken. So.
Nee, keine Angst, so bin ich halt. Ich habe immer mein Schwert
First
dabei.
The picture and then you die, Marine.
Ja. Alles klar, ist gebonkt. Schwert wird abgeholt.
Ja. So,
Hattori-Hanzo-Schwert. Ey, das ist doch krass.
Hier wir haben
Ich habe das jetzt immer.
Wir haben Fragen. Und zwar vom Uwe. Hallo, ein paar Fragen. Bolognese mit oder ohne Käse?
Mit.
Mit. Wohneigentum oder Miete?
Gern Miete, aber wenn du mir ein Haus schenkst, nehme ich's.
Dito. Berge oder Meer?
Meer.
Dazwischen. Aber ein Meer. Ich finde beides geil. Ich bin gerne auch mal in Bergen, aber dann schwitze ich immer so. Also Meer. Abreißen, neu bauen oder renovieren oder so lassen?
Kommt drauf an, was es vorher war. Wenn es eine Hitler-Statue war, abreißen und nicht neu bauen. Oder so eine Sklavenhalter-Statue.
Wer würde denn bitte eine Hitler-Statue abreißen und wieder neu bauen?
Ja, weil das war die Frage.
Ja.
Also wenn es um irgendein marodes Haus geht, wirklich würde ich, wenn es scheiße aussah vorher, würde ich es auch abreißen und einfach was Cooles drauf bauen.
Aber André, hast du nicht gesagt, du hast doch gesagt, ab jetzt wird nur noch ersetzt.
Ja, aber ersetzt, wenn es halt vorher scheiße war, dann ersetze ich es erstmal durch was Cooles.
Ist halt ein bisschen die Frage, ne? Ich bin eher für Renovieren, ich bin eher der Renovierungstyp als der Neubautyp, aber wenn es halt zu kaputt ist, dann musst du es halt wegmachen.
Also komm, ja, hab auch überhaupt nichts gegen Renovieren, aber ich würde mir vorher gern mal angucken. Wenn es halt ein Plattenbau war, dann würde ich den nicht nur renovieren wollen.
Rolltreppe oder Aufzug?
Ist mir egal.
Ist mir auch egal.
Ich laufe auch meistens Treppen.
Ja, also. Ich auch. An mich die Frage gerichtet, Kinderwagen oder Manduka? Meine Antwort ist Tuch. Ja. Und die letzte Frage verstehe ich nicht. Oma und Opa im Supermarkt, sind das dann AfD-Wähler?
Kann sein.
Habe ich nicht gefragt. Viele Grüße, weiter so, Hossa.
Merci. Maria hat geschrieben, hallo Julius, hallo André. Euch schreibt Maria, 31, Hufflepuff, siehste. Seit 2 Tagen liege ich nach einem verlorenen Kampf zusammen mit meinem Fahrrad gegen nasse Straßenbahnschienen mit geprelltem Knie auf der Couch. Glück im Unglück, nichts gebrochen. Und habe dadurch das Glück, alles, einfach alles nachholen
mega
zu können.
Mega dumm, sowas würde mir nie passieren.
Ein paar Fragen. Ist hinterher wirklich alles... Achso, ich habe was vergessen. Ich hasse Weihnachten, ist auch im Fastsommer witzig, das große Puzzeln, diverse einzelne Schätze und die, ich fasse sie zusammen, als Tim Tölke Roast-Serie und ich habe ein paar Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Erstens, ist hinterher wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen? Sind alle Sportsmänner, Frauen oder gibt es schon mal ein kritisches Wort nach der Show? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es alles recht sportsmännisch. Ich glaube, manchmal sind Leute geschockt, dass sie doch was abkriegen. Aber an sich, oder dass sie das doch Thema erwähnt wurde, was sie eigentlich nicht erwähnt haben wollten. Aber man kann ja rein theoretisch vorher auch sagen, dieses Thema bitte nicht erwähnen und dann halten sich eigentlich alle dran.
Nee, kann ich, also ich bin ja sozusagen in der Textedition vorher und danach ein bisschen involviert und ich kann sagen, es gibt schon durchaus Leute, die dann sagen, das soll aber bitte raus. Also sozusagen redaktionell später.
Ja, das aber.
Aber nicht vor Ort. Ja, also, vor Ort wahrt man Kontenance.
Oder fährt einfach direkt.
Oder fährt direkt mega sauer.
Ja, auch schon passiert. B. Was war beim Roast von Guido Schäfer los? Wieso war im ersten Teil geschminkt? Spätestens bei diesem Roast habe ich gedacht, oh, später wird Andrea in dunklen Gasse vermöbelt. Ja, habe ich auch gedacht, aber aus einem anderen Grund, den ich vielleicht mal von anders erkläre. Wieso war am Anfang geschminkt? Ich glaube, das hat er einfach so aus Fun gemacht. Die waren auch schon am Anfang gut angetrunken und am Ende sehr, sehr betrunken. Also warum? Das hat er, glaube ich, einfach so aus Fun gemacht. So. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig dran, weil ich habe ihn, glaube ich, auch erst relativ spät dann gesehen da.
André, ich war nicht da, ich lag im Krankenhaus.
Stimmt, das war genau der Tag, ja, wo du ins Krankenhaus kamst. Ja. Genau. Da habe ich dir vorher noch so Sexhefte gekauft.
Ja.
Und Fußballhefte und alles mögliche. Und habe auch noch schnell eingebaut diesen Donis-Witz von wegen irgendwie was von wegen, aber dass du Julius Fischer in die Hand gebissen hast, der jetzt extra operiert werden muss, das geht zu weit.
Ja, damals hatte ich aber noch kein Instagram.
Wahnsinnig
und deswegen gut. Wusste niemand, wer Julius Fischer ist.
Wahnsinnig gut. Meine Anerkennung möchte ich Julius aussprechen, dass er beim großen Puzzle nicht nach absehbarer Zeit gesagt hat, okay, das hier ist Quatsch, selbst ein Drittel ist unrealistisch, ich möchte auch gern mit Domino spielen. In ausweglosen Momenten werde ich jetzt immer dran denken, was nicht heißen soll, dass die Daumen nicht gedrückt waren. Aber durch den Podcast wusste ich natürlich schon, wie die Dinge ihren Lauf genommen haben. Wieso lautet der Betreff in meiner E-Mail nun Karma? Eine Entspannungsauszeit habe ich mir schon längst verdient und endlich kann ich durch das viele Lachen mein Bauchmuskeltraining in Angriff nehmen. Danke also für das harte Programm. Viele Grüße, sanften Verlauf, Maria.
Nice. Aber schön, dass ich mal jemanden, dass ich sozusagen mal motiviere. Das freut mich.
Ja.
Du
bist so, das hatte ich doch mal irgendwo im Roast. Er gibt den Leuten Hoffnung, sich nicht direkt umzubringen.
Ja. Hier, ich hab noch zwei. Hast du noch welche?
Hau raus, ja.
Hier, spannende Sache von unserem Kollegen Amak.
Hallo Amak.
Hallo Amak. Sehr guter Fotograf aus Dresden und seine Mail hat den Betreff schlimm. So, lieber Julius und lieber André, Folgendes liegt an. Seit Julius in einem Nebensatz vor einigen Wochen diesen Namen erwähnt hatte, den ich zuletzt vor 30 Jahren wahrnahm, werde ich von diesem einen Wortwurm geplagt. Ihr wisst schon, Wortwürmer sind das linguistische Äquivalent der musikalischen Ohrwürmer. Oft habe ich tagelang unsinnige oder lustig klingende Wörter im Kopf wie Donnerknispel, Surrogat, Diesbar-Säuslitz, Reingeheimnissen, Affirmativ, Lofoten, Slivovitz, Ingrid, Glock, Mickler und so weiter. Das Wort oder besser der Name, den Julius nonchalant fallen ließ, damit er sich in meinen Kopf reinfressen konnte, lautete natürlich Professor Mobilux.
Das war ich.
Und da wollte ich auch gerade sagen, erstens, Amak, ich bin Julius.
Ach so, noch so, gab's doch ja, schon mal.
Genau. Also
Professor Mobilux, voll geil.
Genau, und jetzt haben wir schon wieder Professor.
Schöne Grüße gehen raus an Professor ja. Mobilux.
Amag, ich hoffe, du bist mir
und
nicht.
Und Patrick F. Patrick.
Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich jetzt nicht deine Ausführungen zu Professor Mobilux komplett vorlese. Wenn ja, dann schimpf mich aus, dann lese ich es später vor. Auf jeden Fall hat er eine lange Historie mit Professor Mobilux, auch schon als Kind. Und deswegen bittet er uns jetzt.
Die gibt's auf YouTube, die Folgen. Zieht's euch mal rein.
Ja.
Ist wirklich gut.
Die hat er,
die erste
die hat
Folge,
er auch.
Professor Mobilux, man lernt da so viel. Zum Beispiel sagt Professor Mobilux, man versteckt Dinge dort am besten so, wo sie jeder sieht. Und das stimmt.
Ja, auf jeden Fall hatte Amag, ich fasse es kurz zusammen, hatte immer im Kopf eine ganze Zeit lang, beim Namen des Professor Mobilux hatte er immer im Kopf die Melodie eines Moulinex-Werbespots. Ich weiß nicht, ob du Moulinex noch kennst, das ist ein Küchengerätehersteller und da gab es Fritteusen und da, das klang halt in seinem Kopf wie Mobilux.
Nee, so Häcksler, oder?
Genau, und dann stellte er fest, dass die Titelmelodie von Professor Mobilux ja eine ganz andere ist und er hat auf jeden Fall sehr, sehr lange über diesen Namen nachgedacht und dieses Wort sehr lange im Kopf gehabt, Professor Mobilux. Und er bittet darum, dass wir ihm einen
Professor Mulinex.
Vielleicht, genau, Professor Muliflex. Dass wir ihm vielleicht einen anderen Wortwurm in den Kopf setzen.
Oha.
Und ich denke, André, du bist ja so spontan, dass dir sofort einer einfällt.
Na, ich weiß ja gar nicht. Also ich habe natürlich, er hat ja gesagt, worauf er so steht, aber er kann sich doch mal Gedanken über Zeitscheids und die ganzen anderen.
Zeitscheids, Kreiz und Schleiz?
Ja.
Das sind.
Find doch davon mal noch mehr.
Ja, genau. Einfach immer schön, das, wie André sagte, immer schön ersetzen. Sag einfach mal einen Vormittag lang immer wieder Zeits, Zeits oder Scheids, Scheids. Scheiß, vielleicht hilft es schon. Ansonsten, ich finde ein sehr gutes onomatopoetisches Wort, also ein tolles klangliches Wort, ist Sturzbach.
Ist Kuckuck auch onomatopoetisch?
Kuckuck, natürlich.
Ja, okay. Aber weil Sturzbach.
Ist nicht in dem Sinne onomatopoetisch, ist eher. Ja, okay. Da ist eher. Also. Es ist onomatopoetisch, bedeutet ja, das Geräusch des Tieres zum Beispiel ist auch im Wort verwebt. Ich habe die richtige Definition jetzt nicht richtig. Aber zum Beispiel, es gibt doch diese.
So Zoom, Bang.
Genau. Oder Tuk-Tuk zum Beispiel. Ein Tuk-Tuk heißt so, weil das Moped-ähnliche Rikscha, die Tuk-Tuk genannt wird, dieses Geräusch macht. Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk. Das ist onomatopoetisch, während Sturzbach eher, das ist eher semantisch, sag ich mal.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ja.
Sturz klingt schon so, als würde etwas hinfallen. Ja. Es ist so.
Ja. Ja, und Bach, als ob es aufkommt.
Genau.
Ah ja. Kuckuck-Fun-Fact, falls jemand einen möchte. Man sagt, habe ich jetzt auch erst gehört, man sagt, den ersten Kuckuck im Jahr, den man hört, man muss darauf achten, wie oft er ruft und so viele Jahre hast du noch. Und da ich jetzt am Wochenende auf dem Land war, konnte ich das machen und es war leider der zweite Kuckuck, den ich gehört habe, aber der erste, der ging eigentlich auch ewig, 27 auf jeden Fall. 27 Jahre habe ich noch, dann sterbe ich. Da bin ich 61, das reicht.
Das hast du doch.
Will eh kein Rentner sein. Das ist okay.
Ja.
Also habe ich gedacht, 27 Jahre, das kriege ich hin.
Sehr gut.
Also bin ich schon quasi, ich bin über die Mitte meines Lebens hinaus, aber das ist in Ordnung.
Drei Fünftel.
Ist in Ordnung. Ist total okay.
Für mich auch, André, für mich auch.
Was viele Wellen geschlagen hat, war meine Auseinandersetzung mit moderner Architektur. Das haben viele Leute geschrieben. Danke für die ausführlichen E-Mails. Die sind, habe ich gelesen, sind auch nicht vergessen. Die manchmal sehr, sehr lang waren, deswegen habe ich jetzt einfach exemplarisch mal einfach zwei rausgenommen, und zwar die von Luise und Jenny. Und zwar hat Luise bis vor einem Jahr Architektur studiert, in mehreren Büros gearbeitet und stimmt mir zu, dass es verdammt viele ästhetische Fehlgriffe bei Neubauten gibt. Aber Tatsächlich sind es meistens die BauherrInnen, die sich grässliche Sachen wünschen und sich taubstellen, wenn man ihnen coole, durchdachte, umweltfreundliche Projekte vorschlägt. Das ist ein extrem frustrierender Bestandteil des Jobs, der mir bis jetzt in allen Büros begegnet ist. Dagegen kann man leider nicht viel tun, da BauherrInnen im Entscheidungsprozess bei einem Projekt meistens die absolute Oberhand haben und man nur versuchen kann, sie ein bisschen in weniger furchtbare Richtungen zu lenken. Bei Wettbewerben ist es zudem so, dass kleinere, jüngere Büros weniger spezielle Voraussetzungen, zum Beispiel Anzahl der MitarbeiterInnen und Versicherungssummen, oft nicht teilnehmen dürfen, was dazu führt, dass sie von größeren, schickeren Büros gewonnen werden. Solche Bauten wie das am Island sind selbst unter ArchitektInnen oft verpönt und wenn man so etwas planen muss, fragt man sich doch, wofür man jahrelang ohne Schlaf studiert hat. Damit will ich nur sagen, I hear you, wir finden es auch doof, würden es gerne anders machen, aber leider können wir es oft nicht machen. Jenny hat aus einer anderen Perspektive geschrieben.
Bauherrin, sie ist Bauherrin, oder?
Ich, Architektin,
ach, scheiße.
Haben auch BauingenieurInnen geschrieben. Das war auch interessant.
Aber die sollen weiter mit ihren Klötzchen im Dreck spielen. Also.
Ich, Architektin, habe noch bei keiner eurer Folgen so viele Selbstgespräche geführt wie heute. Leider blieb meine Diskussion ein Monolog im Auto. Ich bin keine Verrückte, die in der Straßenbahn Selbstgespräche über Architektur führt.
Ja, das hatten euch diesen jetzt hier mitteilen. Ich hatte die, oh, ja. Ey, so eine Scheiße, oh, die so eine Meinung, oh, ja.
Zu diesem, in Anführungsstrichen, Roast gegen ArchitektInnen sage ich lieber nichts, aber zur heutigen Architektur, denn die ist in den meisten Fällen tatsächlich scheiße. Das hängt allerdings von vielen Faktoren ab, welche nicht unbedingt von dem ArchitektInnen maßgeblich beeinflusst werden können. Beispiel Leipzig, und das fand ich interessant. Leipzig wird gehypt, immer mehr Leute ziehen hierher, wenig Leerstand, höhere Mieten, Investoren sehen das große Geld und kaufen Grundstücke bzw. Häuser. Inzwischen gibt es in Leipzig kaum noch Leergrundstücke, wodurch diese immer teurer werden. Angebot und Nachfrage. Auch Baufirmen, Bauprojekte werden immer teurer. Ein Gebäude muss aber rentabel sein. Also wird billig gebaut und das Maximum an Wohnfläche generiert. Dabei bleibt die Gestaltung auf der Strecke. Es geht in erster Linie nicht darum, schöne Architektur oder Wohnraum zu schaffen, sondern um Profit. Habe ich richtig vermutet. Nicht schön, aber ist leider so. Ein weiterer Punkt, welcher nicht zu unterschätzen ist, ist die Bürokratie. Bevor ein Gebäude genehmigt wird, werden mehrere Ämter involviert und alle haben bei der Gestaltung mitzureden. Wenn man dem nicht nachgeht, bekommt man im schlechtesten Fall keine Genehmigung. Und nach meiner Erfahrung ist, so zumindest in Leipzig, das Hauptziel der Ämter, dass die denkmalgeschützten Altbauten gestalterisch nicht im Schatten der Neubauten stehen. Aha, beispielsweise Scharnhorststraße 63. Dort wurde ein etwas gewagter Neubau gebaut, welcher von den Ämtern eher als Schandfleck gesehen wird. Interessant, den kenne ich. Ich habe mal so einen Architekturspaziergang gemacht über die August-Bebel-Straße und da wurde genau das Haus benannt. Das ist, ich google es nochmal kurz, es ist das Haus in Leipzig, wo die, das ist es nicht. Es ist ein anderes. Es gibt auf jeden Fall eins, wo die lokalen, wie heißt man, die LVB halt, die Leipziger, nicht LVB, die LWB, die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft, die hat versucht, so einen Altbau nachzubauen, aber irgendwie in modernen. Sieht ultra scheiße aus. Scharnhorststraße 63 ist mir jetzt gerade nicht so präsent, aber ich habe es gesagt, aber es geht auch anders, denn allerdings kostenintensiv, siehe Frank Gehry, er macht extravagante und auffällige Architektur, gefällt sicherlich nicht jedermann, jeder Frau, ist aber kein Einheitsbrei, wahrscheinlich bekanntes Beispiel, Guggenheim Museum in Bilbao, oh ja, mag ich. Theoretisch ist jedes Gebäude ein Nutzgebäude, denn es gibt ja immer eine Nutzung, Wohnen, Verkauf, Bildung etc.
Exakt.
Ja. Danke, liebe Architektis, für diese Hinweise. Und es kam wirklich noch mehr. Es kam auch wirklich von BauingenieurInnen und ich tue mich manchmal schwer, wenn es so auf verschiedenen Kanälen ist, das alles, ihr wisst schon.
Ist in Ordnung. Danke. Ist in Ordnung. Hier ist aber noch hier, ich möchte noch ein anderes Thema kurz aufmachen mit einer letzten Mail. Das über Architektur kann man, glaube ich, das ist ein bisschen wie mit Kunst, habe ich das Gefühl, aber die Ausführungen waren das natürlich sehr relevant. Man kann Scharnhorst 63 übrigens einfach googeln, habe ich gerade gemacht, da sieht man, es ist einfach so eine Stadtvilla, die sehr kantig aussieht. Ja, ich kann verstehen, also ich sag mal so, Schandfleck wäre jetzt vielleicht nicht das Wort, was ich verwenden würde, aber passt vielleicht nicht so zum Rest.
Aber ist das Ding, ja, es geht. Also finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde ja, solche Architektur hat ja auch was. Aber ja, es sieht halt oft, also mein Paradebeispiel ist nach wie vor, also das hier, das sieht aus wie so ein Rubik's Cube, der genau. so verschieden gedreht wurde und dann quasi so schräg steht.
Ja,
ja, es geht. Also ich finde ja aber das Haus dahinter viel geiler. Also die haben so eine richtig krasse Dachterrasse und so, das, da wäre ich gern.
Gut, dann kaufen wir dir das. So, Anmerkung zur Folge 89. Hallo lieber André, lieber Julius, in Klammern alphabetische Reihenfolge. Ich heiße Anke, komme aus Wiesbaden, gehöre keinem Haus an, beziehungsweise allen vier Häusern irgendwie, siehe Anhang. Und das ist richtig, sie ist 27% Hufflepuff, 26% Gryffindor, 24% Ravenclaw und 23% Slytherin. Rückblickend erklärt das vielleicht viel der letzten paar und 30 Jahre. Ich bin der Hagrid der Enterprise, der Hausmeister Filch bei den Golden Girls, der Neville Longbottom im Schulmädchenreport oder der Dobby von Baskerville. Schön. Eine Freundin sagte, ich sei eben wie Blutgruppe 0. Ich komme mit allen Blutgruppen prima klar. Aber ich habe A, wie jeder, und darf wegen einer chronischen Erkrankung nicht mehr spenden. Ich bin jedenfalls Zareti der 63. Stunde, sagt man das so? Und warum ist es die 63. Stunde? Was hat das mit Scharnhorst 63 zu tun? Wir fragen Ken Jebsen, egal. habe aber dank Homeoffice mittlerweile alles nach und aufgeholt und habe bislang schweigend genossen. Nun sehe ich mich aber gezwungen, euch zu schreiben. In Folge 89 sprecht ihr über gute Filme und obwohl das natürlich subjektiv ist, möchte ich eine Anmerkung machen. Lambok war bis vor einigen Wochen eine Bildungslücke, die ich dank Netflix nun schließen konnte. Wollte, fand ich auch ganz okay, bis einer der Protagonisten, Stefan, super lustig, nach einer Party mal eben eine Frau vergewaltigt. Sie ist alkoholbedingt bewusstlos. Da ist es aber natürlich kein Problem. Er ist halt ein Schlawiner, bis sich am nächsten Morgen herausstellt, dass es sich bei der Frau nicht um seine Ex Jenny handelt, sondern um seine eigene Schwester Laura. Auweia. Lol. Ja, der Film ist 19 Jahre alt, die Zielgruppe war verballte Druffis Anfang 20, aber Vergewaltigung war auch damals schon Vergewaltigung und Nein bedeutet auch damals schon Nein. Ich weiß nicht, wann ihr den Film zuletzt gesehen habt, ich vermute, ihr seid nicht ganz so Spätzünder wie ich, daher wollte ich euch gerne darauf aufmerksam machen. Vielen Dank dafür, Anke. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Du hast recht, wenn man das, ja, man sollte ab jetzt über solche Dinge genau so nachdenken und das nicht einfach weil es früher halt lustig war, hinnehmen. Ich werde jetzt alles, nicht alles, aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen in mich gehen und reflektieren, meine ich ganz ironiefrei, was es denn noch so für Sachen in meiner Vergangenheit gibt, die ich vielleicht einfach so hingenommen habe, obwohl sie so krass waren, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung. Sie hat auf jeden Fall noch zu unseren Grundfragen des Lebens ein bisschen Senf dazu gegeben, zusätzlich zu ihrer sehr, sehr wichtigen Anmerkung. Und zwar eins, bin ich an der Supermarktkasse für den Warentrenner verantwortlich, vor oder hinter mir? Sie antwortet mit Laoze, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
Ja, aber ich habe eine konkrete Frage gestellt. Davor oder dahinter? Also auch wenn ich vorne einen hinlege, bin ich auch dafür verantwortlich, dass hinter mir einer liegt?
Und du bist auch
heißt das?
Nee, du bist.
Und auch umgedreht, wenn ich keine hinlege, bin ich auch dafür verantwortlich, dass.
Genau.
Ja, aber da hat er sich schön rausgeredet. Ich will eine konkrete Handlungsanweisung, Herr Itze.
Vic Medi-Night oder Vic Demet, was ist stärker? Sie ist gegen beides allergisch.
Oh, scheiße.
Ob ich dann gerade getreu dem mathematischen Gesetz Minus und Minus gibt Plus einfach mal beides gleichzeitig nehmen sollte? da gibt's von mir keine Handlungsempfehlung.
Doch, von mir gibt's mach's nicht.
Okay, stimmt.
Probier's nicht.
Bist du, und schon hast du Laoze bedacht.
Ja.
Toll, André, wie schnell das geht. Was macht Strom, wenn kein Stecker in der Steckdose ist? Keine Ahnung, aber das Menschi, mit dem ich Wochenends manchmal Zeit verbringe, ist Dr. Elektroingenieur Gedöns. Ich habe ihn gefragt, aber es war so öde, dass ich nach 3 Sekunden ins Koma gefallen bin. Tut mir leid. Ja, du hast es wenigstens versucht. Danke für euren Podcast. Er hat mir über schwere Zeiten hinweg geholfen. Alles Gute euch, sanften Verlauf und viele Grüße, Anke. Danke, Anke. Sehr cool.
Danke, Anke, für den völlig berechtigten Hinweis und E-Mail und so.
Ja.
Letzte Mail, Felix hat geschrieben, hallo André, hallo Julius, hallo an alle Zeredis. Ich sitze gerade im Zug nach Husum und bin dabei über die Rendsburger Hochbrücke gefahren. Natürlich musste ich als Zeredi der ersten Stunde gleich an die Scheißespieße denken, was dazu geführt hat, dass ich breitgrinsend im Zug saß. Glücklicherweise fiel mein debiles Grinsen den anderen Fahrgästen dank Maskenpflicht nicht auf. Dennoch wollte ich alle Zeredis an diesem schönen Scheiße-Spieß-Moment teilhaben lassen.
Schön.
Durch eine kurze Google-Recherche fand ich noch folgenden Artikel, in dem erklärt wird, dass das Scheiße-Spieß-Problem durch den Fäkalienprozess beendet wurde. Schön, dass man in der Terminologie so stringent war. In Gedanken an gefrorene Ausscheidungen und mit lieben Grüßen aus dem hohen Norden, Felix. Und dieser Artikel ist ganz kurz, Lese ich noch kurz vor. Schaffner müssen Zugtoiletten dicht machen. Zahlreiche Zugbegleiter bekommen in den nächsten Monaten eine ungewöhnliche Zusatzaufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass auf bestimmten Brücken über dem Nord-Ostsee-Kanal die Toilette geschlossen bleibt.
No way.
Schleswig, Hamburg. Wie Bahnsprecher Egbert Meyer-Lowis am Dienstag bestätigte, beugt sich das Unternehmen damit einer Entscheidung des Schleswiger Oberlandesgerichts im sogenannten Fäkalienprozess. Das OLG hatte vor 5 Jahren der Klage eines Hochbrückenanwohners aus Hochdonn am Nord-Ostsee-Kanal stattgegeben, der sich jahrelang über den Fäkalienregen auf sein Grundstück geärgert hatte. Der Bahn war damals auferlegt worden, die Züge innerhalb von 5 Jahren auf sogenannte geschlossene Toilettensysteme umzurüsten. Obwohl die Frist am 31. März abläuft, sind nach Auskunft von Meyer-Lowis noch nicht alle Waggons der Fernverkehrs-, Interregio- und Intercity-Züge auf die neue Technik umgerüstet.
Schweinerei.
Bis zur endgültigen Modernisierung aller Züge haben die Schaffner die Anweisung erhalten, die Plumpsklos während der 1- bis 2-minütigen Überfahrt über die beiden Eisenbahnkanalbrücken zu verschließen. Die Reisenden sollen rechtzeitig per Lautsprecher durchsagen, auf den Engpass hingewiesen werden. Vom 28.03.2000.
Achso, okay. Funny.
Also, wir haben schon auch was bewegt. Also,
ja.
Oder nicht, wir haben es bewegt, aber man sieht, dass die Menschen können was verändern. Und ich finde, das ist eine wichtige Veränderung, dass der arme Mann nicht mehr Scheißespieße im
Vorgarten hat.
Garten stecken
ja.
hat. Ja.
Finde ich auch sehr gut.
Ich meine, da ist jetzt Ruhe.
Ja.
Bei dem.
Ja, endlich.
Danke, Felix.
Danke, Felix. Na, das war doch sehr launisch, André. Und lang
ja.
schon wieder die Scheiße.
Wieder viel zu lang.
Ja.
Wie immer. Scheiße.
Fuck.
Liebe Zeredis, wie gesagt, abonniert uns doch gern. Lasst uns gern Bewertungen da. Kommt auf den Discord-Server. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Vielen Dank für kritische Rückmeldungen. Vielen Dank für lustige Rückmeldungen, für jegliche Rückmeldungen. Außer ihr seid rechtsradikal. Die Rückmeldung brauche ich nicht.
Nee.
Da weiß ich, dass ihr doof seid.
Ja.
Aber unsere Zeredis sind ja zum Glück keine Nazis, denn sie wählen keine Nazis, unterstützen keine Nazis, unterstützen keine Rassisten, Rassistinnen. Alle möglichen bösen Ismen mögen die nicht. Das ist sehr cool an denen.
Ja.
Und Julius kann Jingle.
Auf jeden Fall.
Yeah, das ist mein Leben. Ich hab immer. Ich wollte gerade loslegen zu rappen.
Ich hab drauf spekuliert, dass es passiert.
Ja. Okay.
Und Tschüss. Große Rap-Karriere kaputt gemacht.
Ja.
Willst du nochmal?
Nee, bitte, ich möchte jetzt aufhören. Tschüss.
Tschüss.